Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Zipfelklatscher bist.
Ein lustloses Wesen, du bist.
Hast du wieder geübt?
Was denn, mein Österreichisch?
Mhm.
Nicht besonders erfolgreich, wie du hörst.
Ach, so langsam nimmt das doch Form an.
Findest du?
Ja.
Okay, kannst du mich nicht mal empfehlen da irgendwie beim Casting?
Was willst du denn da machen?
Na, wenn Österreich halt gesucht wird. Da sagst du, ich kenne einen.
Genau, das ist nämlich genau das, was sie dann machen. Wenn ein Österreicher gesucht wird, dann suchen sie erstmal in Berlin nach irgendeinem Serben, der vielleicht einen Dialekt nachmachen könnte.
Pass mal auf, Junge. Wenn die einen Deutschen suchen in einer amerikanischen Produktion, da holen die nie einen Deutschen, sondern die holen immer einen Amerikaner, der versucht, Deutsch zu reden. Insofern.
Nie stimmt nicht.
Aber ganz selten. Ganz selten.
Ja, ist also gerade jetzt, dass dadurch das Casting auch so ein bisschen globaler geworden ist, wird es immer öfter gemacht.
Das begrüße ich doch, dass auch die Leute aus ihrem Land mal eingesetzt werden.
Ja, guck mal, weil zum Beispiel jetzt dieser Schätzing-Roman, Der Schwarm, der verfilmt werden soll, als Serie, da sind sie ja, weil das gerade so global spielt auch, sind sie hingegangen und haben dann die Leute immer wirklich aus dem jeweiligen Land gesucht. Also wenn denn da Schweden und Norweger zum Einsatz kommen, dann suchen die eben auch entsprechend.
Finde ich gut.
Skandinavier, und dann haben die eben auch drei Rollen aus Deutschland gecastet.
Na, endlich wird das mal was. Das ist ja, also es ist ja nicht so.
Also nicht für die Skandinavier, ne, sondern halt für die deutschen Rollen, die es in dem Ding gibt, ja.
Aber du hast ja in jedem Land hast du ja auch Schauspieler aus anderen Ländern. Insofern, du hast bestimmt in diesen Schauspielagenturen Karteien, wo du Norweger finden kannst, der Norwegisch kann und so. Insofern finde ich es halt immer Blödsinn, dass man da. Also es muss nicht so weit gehen wie jetzt im Jahre 2021, dass ein Einbeiniger nur von einem Einbeinigen gespielt werden darf und so.
Mhm.
Das finde ich halt übertrieben. Aber warum man da Leute in Lautschrift irgendeinen Text lernen kann, obwohl man da Schauspieler aus dem gleichen Land nehmen kann, das leuchtet mir halt nicht so ein. Und Thomas Kretschmann ist halt nicht der einzige Deutsche, den man in internationalen Film einsetzen kann. Ja, also so viel habe ich auch mal gesagt.
Nee, Sie kennen ja auch noch Sebastian Koch und Konsorten.
Ja. Sind ja ein, zwei dazugekommen jetzt in den letzten Jahren.
Ja.
Drei Schauspieler haben wir jetzt schon, die man international mal besetzen kann.
Nee, ich finde, es gibt schon auch, also eben, habe ich ja neulich erwähnt, so jemand wie Silvester Groth und solche Leute. Und wie heißt der, Bock, der auch bei Better Call Saul zum Einsatz kam und so.
Mhm.
Solche Leute siehst du immer wieder. Das sind jetzt halt nicht so die riesen deutschen Namen, aber es gibt dann doch einige von denen, die immer wieder international zum Einsatz kommen.
Aber es zieht sich ein bisschen durch die komplette Filmgeschichte, oder? Also früher waren es ja so Kurt Jürgens, Hardy Krüger und so.
Ja,
es waren ja auch immer die gleichen, die dann so einen internationalen Film aufgetaucht sind. Kinski
Klar.
später.
Mhm.
Und heute sind es eigentlich, also okay, jetzt ist es ein bisschen besser
geworden. Ich meine, Armin Müller-Stahl und so auch. Ne?
Genau, also, aber immer so eine Handvoll oder so. Also es war auch nie irgendwie, waren auch nie 30, wo du sagst, so, die sind jetzt ständig unterwegs.
So, nee, aber dafür gibt es ja auch nicht genug deutsche Rollen in amerikanischen Projekten.
In jedem zweiten Film kommt doch ein Deutscher vor.
Ja, wenn es dann eben so der Klischee-Bösewicht ist, aber dann haben sie ja ihre Palette an Leuten, auf die sie zurückgreifen. Da war auch schon mal, hier Götz Otto war doch da auch schon mal am Start und so. So. Kann man schon machen.
Hast du schon mal Nazi gespielt?
Nee, tatsächlich nicht.
Du gehörst aber zur Minderheit hier in Deutschland, oder? Von den Schauspielern, der noch nie eine Nazi-Uniform getragen hat.
Ja, stimmt wohl, ja.
Kann man schon als Rarität hier ansehen, den Lee.
Aber ich habe jetzt endlich mal jemanden aus der DDR gespielt.
Auch mal was Neues. Musstest du hier so ein Steven Spielberg-Akzent auch aufsetzen, oder?
Oh, Alter.
So weit ging's da nicht, ja.
Nee, nein.
Kennen Sie vielleicht mal den Kofferraum aufmachen?
Nee, das lieber nicht.
So weit ging's da nicht.
Nee, das überlasse ich den Leuten, die das können.
Also, könntest du dir doch so einen Dialekt oder so einen Akzent, könntest du dir ja schon anlernen, oder? So für so eine Rolle.
Ja, aber ich finde, da gibt's Dialekte, von denen man besser die Finger lässt. Weil es einfach schon auch viel damit zu tun hat, womit du phonetisch so im Erstspracherwerb da aufwächst.
Mhm.
Und da gibt's eben so Dialekte wie Schwäbisch oder eben so vieles aus Ostdeutschland, was sich halt super weit hinten im Hals abspielt.
Mhm.
Und das zu lernen, wenn du es nicht wirklich von Geburt an mitbekommen hast, ist super schwierig. Also geht in meinen Augen auch nie wirklich gut. So, wenn Leute sich Schwäbisch draufpacken, also du hörst es halt immer, dass es kein muttersprachlicher Schwabe ist.
Muss ja hinten im Hals gut sein, ja.
Mhm.
Das machen meine Freundin fragen, die kann das, glaube ich.
Die kann also Schwäbisch, ja.
Sie würde es wahrscheinlich schnell lernen, ja.
Okay. Nein, aber das ist ja wie mit Arabisch oder solchen Sprachen. Mhm. Oder eben Schweizerdeutsch auch so ein Ding. Wenn du das halt nicht von klein auf gelernt hast, so vergiss es.
Das ist ein Problem. Wir probieren das mal, wie gut du als Schauspieler bist. Wir machen auch was Leichtes.
Was,
du moderierst
was,
den Rest der Episode. Test, du moderierst den Rest der Episode mit einem Balkan-Akzent. Mhm. Also du bist jetzt praktisch ein Jugoslawe, der Deutsch redet.
Genau.
Ist auch egal, ob du Serbe oder Kroate bist, da legen wir uns nicht so fest. Also jetzt bitte mal mit einem slawischen Akzent den Rest der Episode rezensieren.
Scheiße, Mann, wir hatten noch mal so ein schönes Sample hier aus dem Tatortreiniger.
Ja, stimmt.
Wie war das noch? Ja, ja, wo ist es hin? Ja. Ja, vielleicht ist es bei dir irgendwo, keine Ahnung.
Nee, ich hab den hier.
I'm out, but remind me to show you good movies sometime.
Der passt auch immer.
Ist das so?
Ich freue mich so sehr, Mann, weil Lee hat mir hier ein altes Setup wieder aufgelegt hier auf das Sampleboard und ey.
Do you have any idea how much those animals cost us?
Die Alpakas sind back, ladies and gentlemen. Wie habe ich sie vermisst?
Return of the Alpakas.
Also hier sind ein paar Oldschool-Samples drauf, die ich lange nicht gesehen habe und das ist wie ein Wiedersehen nach vielen Jahren.
Ach, scheiße, Mann, was hat die denn gesagt noch? Immer weiter rein oder was hat die gesagt?
Tiefer.
Gründlich, musst du gründlich machen.
Musst du gründlich machen, ja. Aber es gab Micha von Nerd Talk, der hat es ja gleich erkannt.
Ah ja?
Der hat da, wo wir den Sample gedrückt haben, wusste er gleich, ach Katz, das ist doch hier der Tatortreiniger?
Ja.
Wo er es gleich gecheckt hat.
Geil.
Ziemlich lustig. So, du hast uns doch gar nicht vorgestellt, jetzt quatschen wir hier blöde. Stell uns doch mal vor, wie sonst so fein.
Ach so, sagen, ja, dass wir die Bewegtbildbanausen sind.
Wir sind die Bewegtbildbanausen.
Genau die.
Ja. Tabula Rasa. Heute die Sunshine Reggae Edition mal wieder.
Du meinst aufgrund des Wetters?
Ja, aufgrund der Pfütze auf dem Stuhl.
Ja.
Und man möge uns verzeihen, das Fenster ist auf. Vielleicht kommt unsere Sängerin wieder zum Vorschein oder Vögel zwitschern oder sonst was. Aber ja. Wir wollen uns ja nur nicht quälen hier für diesen Podcast. Wir wollen ja noch funktionieren.
Die Sommer-Edition.
Das ist sowas von die Sommer-Edition.
Das ist doch gut.
Und deswegen liefern wir einen kleinen Podcast heute in brütender Hitze.
Mhm.
Und bin mal gespannt, was du mitgebracht hast, weil nach wie vor unser Konzept. Ich habe keine Ahnung, was du hier in Filmen und Serien anschleppst.
Ja, geht mir ja genauso.
Ja. Und wir werden natürlich nicht verraten, wie es abläuft oder wie es ausgeht. Aber
das wissen wir auch noch nicht.
Doch, wissen wir.
Wie es ausgeht?
Ich wollte ja darauf hinaus, dass wir das Quiz schon abgedreht haben.
Ach, den Teil meinst du?
Und ich wollte dich mal fragen, hattest du denn Spaß?
Ja, klar hatte ich Spaß.
Klar hattest du Spaß.
Ich denke, das hat man an vielen Stellen gehört.
Das war schon eine lustige, wenn auch arbeitsreiche Geschichte, oder? Also bewegt mit Banausen Bash.
Ja, sowohl als auch.
Ja. Fand ich sehr lustig. Kann man jetzt mal als Fazit ziehen. Aber wir werden natürlich jetzt nicht spoilern, wie das Ganze noch ausgeht und so. Seid gespannt.
Nee, natürlich nicht. Aber nee. Wir haben ja schon Tonnen an gutem Feedback bekommen.
Und das ist sehr beliebt, so von den Hörerzahlen. Das kann man nicht anders sagen. Also.
Ja, meinst du, wir sollten zukünftig vielleicht nur noch Quizze machen?
Die wollen gar nicht unsere Filmrezension haben.
Genau.
Die wollen, dass wir irgendwelche Leute bloßstellen und hier irgendwelche Gäste beleidigen. Aber das machen wir eigentlich bei den Filmrezensionen auch.
Ja, aber vielleicht wäre das mal das nächste Konzept. Wir verzichten darauf, Filme zu rezensieren, machen einfach nur noch Quiz.
Ja, das wäre aber sehr, ich glaube, es wäre die, obwohl ich überlege gerade, ob es die zeitaufwendige Variante wäre, aber ich meine, die ganzen Infos zu den Filmen rauszuschreiben, sich 4 Stunden Making-ofs anzugucken, das ist ja auch nicht ohne, also da steckt ja auch eine Menge Arbeit hinter. Aber ich frage mich echt, ob, wenn uns jetzt jemand das erste Mal hört und der hört in das Quiz rein, wie wir unsere Gäste da beleidigen, denken vielleicht, weiß ich nicht, die sehen wir zum ersten Mal oder kennen die gar nicht. Und dann, wir sind ja schon ein bisschen frech.
Ach was.
Ja. Würdest du da nicht ausschalten oder würdest denken, was sind das für Wichser?
Ja, aber das, guck mal, das könntest du doch jetzt bei jeder anderen x-beliebigen Rezension auch sagen. Wenn du da in die falsche reinschaltest, ohne jemals vorher was Friedliches gehört zu haben, dann denkst du auch, was ist denn hier los?
Wenn es die falsche wäre.
Ja, eben. Wenn irgendwie jemand möchte wissen, wie ich Valhalla Rising fand.
Aber sorgt natürlich auch für einen gewissen Unterhaltungswert. Das ist so ein bisschen so dieses...
Ja, ja, aber zum Thema
RTL,
Abschreckung.
Der heiße Stuhl, kennst du noch?
Ja, klar.
Da war ja auch nur Radau. Wenn da kein Radau war, war es ja eine langweilige Episode.
Sind wir das RTL der Podcasts oder was?
Wir sind das RTL Plus der Podcast, ja. Wir sind nicht so anspruchsvoll wie RTL danach, sondern das RTL Plus von damals aus den 90ern. Das sind die Bewegtbildbanausen.
Mhm. Ja, noch sind wir nicht RTL 2, aber so kurz davor, meinst du?
Wie hieß er denn, der Moderator von der heiße Stuhl? Ich war Ulrich Wickert, aber das ist ja der Nachrichtentyp, das ist er gar nicht.
Nee, der heiße Stuhl.
Ist der nicht auch was mit Ulrich?
Wer war denn das?
Also ich weiß nicht, ich habe die Optik noch vor mir. Immer Anzug, Striegel zur Seitenscheitel.
Ach stimmt, der dann auch auf Sat 1 hier Akte Schlag mich tot gemacht hat.
Der war das.
Ja, gut, irgendwas mit Ulrich, jetzt hast du mir das in den Kopf gesetzt.
Siehst du?
Tja.
Uli.
Der Uli.
Wie hieß du denn Uli?
Ach, who cares?
Ja, who cares? Ja. Macht ja auch anscheinend nicht mehr so viel, wenn wir nicht mehr so viel von ihm gehört haben oder ihn nicht mehr auf dem Schirm haben.
Ja, zumal, was glaubst du, wie viele Leute, die uns jetzt hören, wirklich was mit RTL Plus, der heiße Stuhl, anfangen können?
Sag das nicht. Wir haben einige aus unserer Generation, die uns hier followen und die uns auch supporten und so, die sagen, endlich mal hier, endlich mal keine Millennials.
Und du meinst, die wollen jetzt, dass wir über den Moment sprechen, wo Harpe Kerkeling genötigt wurde, sich zu outen oder eigentlich vielmehr geoutet wurde vom Moderator?
War das da?
Ich meine ja.
Okay. Wo bereit
auch? Aber haben sie es mit dem Bioleg nicht auch irgendwie so grenzwertig gemacht?
Alle Leute, die jemals geoutet wurden.
Alle bei RTL.
Das war Ulrich.
Ja.
Ulrich war's.
Uli,
was hast du gemacht? Deswegen
hört nachher heißt er gar nicht so. Na, egal.
Wir nennen ihn Uli, ist scheißegal.
Ja.
Ja, Second Jan heißt auch nicht so. Second Jan, glaube ich, laut Personalausweis.
Nee, aber
muss er jetzt durch.
Was meinst du?
Muss er jetzt durch, sage ich.
Muss er durch. Das Second lässt er sich wahrscheinlich demnächst auch eintragen in Pass.
Ja. Denke ich auch.
Ja, dabei hat er schon einen zweiten Vornamen. Jetzt, also, jetzt hat er noch einen dritten.
Quasi noch einen dritten, ja. Kann man den googeln oder ist das ein seltener Nachname? Ich wollte nach dem Nachnamen fragen. Ich wusste den, glaube ich, auch.
Grünfeld.
Grünfeld.
Greenfield.
Was der Greenfield. Und was ist der zweite Vorname?
Philipp.
Second?
Eigentlich ist ein, sogar ein Doppelvorname im Grunde. Also er heißt eigentlich Jan Philipp.
Okay, also würde er jetzt heißen Second Jan Philipp Grünfeld.
Ja.
Hört sich ein bisschen majestätisch an.
Finde ich auch, auf jeden Fall.
Hat was.
Ostfriesischer Adel.
Ostfriesischer Adel. Vom Feinsten.
Von und zu Deich.
Genau, genau. Sowas muss man noch hinhängen. Vom Moos oder so noch am Ende.
Genau. Vom flachen Deich.
Wie ist der Kenian, taucht der nicht mit einem Monokel auf beim nächsten Mal, wenn er hier mit podcastet. Ich wäre enttäuscht. Mit seinem neuen Adelstitel.
Ja, zuzutrauen wäre es ihm.
Auf jeden Fall.
Liebe Grüße an der Stelle.
Liebe Grüße. Und auch liebe Grüße an alle anderen Gäste, die...
Er war ja empört, ne, dass er beim Quiz nicht mitmachen durfte.
Stimmt, fand er nicht gut. Aber wir mussten ja aufgrund, ich meine, wir waren ja dann irgendwann bei 14 Teilnehmern.
Ja, und du wolltest dann unbedingt noch einen 15. mit reinnehmen. Meinst du, was, ich kann ja jetzt nicht wieder absagen. Wo ich gleich gesagt habe, so, hey, also wir können schon auch so kommunizieren, dass wir Leute sammeln und dann gegebenenfalls halt uns auf eine Anzahl festlegen müssen.
Ja, das fand ich doof. Weil wir haben erstmal alle gefragt, um erstmal zu gucken, wie viel Bock hätten. Und nachdem dann fast jeder zugesagt hat und eigentlich keiner raus war so richtig, ist ja dann doof zu sagen, ja, pass auf, hast du Bock, mal eine Quiz mitzumachen und dann anrufen und sagen, ja, wir sind jetzt ungerade, wir müssen dich leider aussortieren. Das ist doch scheiße, wenn man sich drauf freut. Und deswegen habe ich die Variante vorgezogen.
Ja, aber ich finde die Frage, hast du Bock, irgendwo mitzumachen, ist ja noch kein Versprechen für eine Einladung oder eine Teilnahme oder sonst was. Was, also ist recht, wenn man das noch nie gemacht hat.
Aber man
wenn
freut
wir das jetzt
sich
das
doch.
Nächste Mal, klar, wenn wir jetzt das nächste Mal hingehen und Leute anfragen, dann wird es wahrscheinlich schwierig zu sein. Übrigens, wir haben nur gefragt.
Ja, aber man freut sich doch, wenn man angefragt wird.
Ja, kenne ich.
Wenn du angefragt wirst für einen Film oder so, machst du dir schon so ein bisschen im Hinterkopf Hoffnung und denkst so, okay, könnte klappen so. Und dann ist man ja schon ein bisschen enttäuscht und wir wollen ja keine Enttäuschung hervorrufen.
Ja, deswegen machen die meisten Agenten das ja tatsächlich so, dass du von Zeitanfragen eigentlich nie was mitkriegst. Was auch meistens besser ist.
Macht Sinn, ja.
Weil halt von der Zeitanfrage bis zum Casting ist es echt noch ein weiter Schritt, ein weiter Weg. Und deswegen, wenn du dann von jeder Zeitanfrage mitkriegen würdest, dann würdest du dir permanent Hoffnung machen und dann unterm Strich passiert aber nichts.
Naja, klar. Wie ist dann da die Quote? Von einer Anfrage oder Zeitanfrage bis du bist jetzt wirklich gebucht?
Boah, das kannst du so pauschal gar nicht sagen, weil das natürlich auch viel mit deinem jeweiligen Stand zu tun hat, ne? Also wenn es jetzt so die sogenannten A-Lister, wenn die angefragt, wenn man die zeitlich anfragt, dann gibt's in der Regel schon auch eine Absicht von der Produktion, die zu besetzen.
Okay. Ich dachte, du meinst mit Stand jetzt Adelstitel, weil dann würde ja Second Jan Philipp Grünfeld vom Moos auf jeden Fall große Chancen haben, da sofort gebucht zu werden.
Naja, den haben wir, glaube ich, auch noch nie angefragt und dann wieder ausgeladen, oder?
Nee, und wenn er dann sagt, was er noch für Connections hat, ich meine, dann würde sich keiner trauen, ihn auszuladen, ja? Da geht's ja schon los. Aber was ich damit sagen will, ist, dass wir ja noch genug Kandidaten haben, die zu uns zu Gast gekommen sind, die wir nicht beim Quiz hatten und die wir dann vielleicht beim nächsten Jahr mit reinnehmen oder dann andere vielleicht, die dieses Jahr mitgemacht haben, beim nächsten Jahr nicht dabei sind, dafür wieder neue Gesichter kommen, falls wir das nochmal machen oder eventuell mal ein Hörer oder eine Wildcard oder sonst was. Also
fände ich eh gut, das mit Hörern zu machen.
Ja, da kam auch der Vorschlag, dass das war vielleicht macht man da so eine Vorauswahl an Hörern, die Bock haben und der Sieger kommt weiter oder so. Also wissen wir alles noch nicht. Aber jedenfalls.
So, also jetzt eine Vorauswahl mit den Hörern. Wie, das heißt, du bist dann jetzt quasi der Caster von den Hörern oder wie darf ich mir das vorstellen?
Nein, die Hörer, die Bock haben mitzumachen.
Ja.
die treten gegeneinander an.
Ach so, gleich.
Und der am Ende übrig bleibt, das ist derjenige, der dann mit Quiz mitmachen darf.
Ja, Alter, das wird immer komplexer.
Ja.
Also
bis bei der Fußball-WM und bei der Fußball-WM gibt es ja auch eine Vorqualifikation.
Ja, eben, ich wollte gerade sagen, es endet dann aber damit, dass wir hier so eine Liga aufziehen, wo es jede Woche irgendein Quiz gibt und die obersten 6 sind dann qualifiziert fürs Bash. Alter, was geht denn ab?
Bring doch nicht so eine Idee rein, du weißt ganz genau, wie das endet. Es endet nur daran, dass wir sagen, yes,
genau so machen wir es.
Genau so. Lass uns aus jedem Kontinent 5 Leute suchen, die dann, yes, beste Idee liegt, genau das. Scheiß mal drauf, eine Episode 45 Minuten mit 2 Leuten.
Ja.
Wir machen 50.
Das nächste Bash ist dann das Finale in Las Vegas, wo alle Kontinente zusammenkommen.
Ja. Live, genau. Wir mieten dann Las Vegas, das Bellagio und bringen dann eine Live-Show. Ja. Lustig. Aber gut, jetzt haben wir den gröbsten Teil hinter uns und jetzt haben wir schon wieder das nächste Pferd im Stall. Fantasy Filmfest, wieder neue Arbeit, wieder neue Specials. Wieder eine Menge gucken und eine Menge bearbeiten.
Aber wie schön, endlich wieder Kino.
Endlich wieder Kino, ja. Das wird gleichzeitig auch unser Comeback.
Mhm.
Ja, aber heute haben wir noch keine Kinofilme dabei.
Nee, heute ist noch nichts mit Kino. Heute ist same old, same old.
Wollen wir überleiten in den offiziellen Teil.
Ja, sehr gerne. Hast du Lust anzufangen?
Ich bin kein lustloses Wesen. Ich kann gerne anfangen.
Okay.
Und bringe meinen ersten Film. Und warum ich den bringe, ist sehr interessant. Weil wir supporten ja auch unsere Homies, die Film fressen.
Ja.
Anständig wie wir sind. Man supportet sich gegenseitig, nicht nur indem man zu ihnen in den Podcast kommt, sondern man unterstützt die Jungs auch, weil die sind auch bei Patreon und bei Steady, so wie wir. Und die haben ein ähnliches System wie wir, denn die haben auch Filme, die man auslosen kann und wo man dann aus dem Lostopf, da ziehen die Jungs verschiedene Filme und rezensieren die dann. Und die haben einen Film gezogen, den ich reingeschmissen habe, wo ich gesagt habe, okay, das wäre lustig, wenn ich von dem mal was höre. Und das ist ein Film, den ich als 12-jähriger Steppke in Serbien in so einem, es war ja noch nicht mal richtiges Kino, das war so wie so ein Uni-Essens-Mensa-Saal, wo sie halt eine Leinwand hatten und wo sie halt einen Film gezeigt haben, aber halt so Kinoticketpreise genommen haben. Und da habe ich einen Film gesehen, für den ich damals viel zu jung war und den ich noch überhaupt nicht gucken durfte. Aber das war das erste Mal, dass ich so einen krassen Film, weil ich habe ja zu Hause natürlich auch schon Alien und Tanz der Teufel geguckt und so heimlich auf VHS.
Mhm.
Aber dass ich im Kino im Dunkeln so einen Film sehen durfte, wo nur große Kinder normalerweise rein dürfen, das war für mich schon ein bisschen spooky.
Die großen Kinder.
Ja. Und den Film habe ich irgendwann gerewatcht und da fand ich ihn immer noch geil. Und den habe ich den Film fressen reingeworfen in den Lostopf. Und die haben den gezogen und haben darüber geredet. Ich habe gesagt, okay, bevor die jetzt über den Film reden und bevor ich mir das anhöre, gucke ich mir den auch nochmal an, ob der noch so funktioniert und ob der noch so gut ist und ob der noch frisch ist. Und habe mir deswegen aus dem Jahre 1986 den B-Film oder den unbekannten Videothekenreißer The Zero Boys angeguckt.
The Zero Boys.
The Zero Boys.
Mhm.
Regisseur des Ganzen ist Nico Mastorakis. Nico Mastorakis ist in a nutshell der griechische Uwe Boll, was die Filmproduktion angeht.
Oha.
Aber ist ein Typ, der ein riesiger Name ist in Griechenland, weil der hat angefangen als Radio-DJ damals.
Mhm.
Hat teilweise Musik produziert. Fing dann an, griechisches TV zu produzieren, da verschiedene Sendungen rauszubringen, unter anderem die erste versteckte Kamerasendung in Griechenland. Hat die erste Late-Night-Show produziert, die dann ein Riesenhit geworden ist in Griechenland.
In welchem Zeitraum befinden wir uns hier?
Wir sind jetzt so in den 70ern, 80ern, okay, in dem Dreh. Und dann fing er an, der gründete den größten griechischen TV-Sender. Also den größten griechischen Privat-TV-Sender, Antenna 1 und Star Channel zum Beispiel, das ist auch ein Kanal in Griechenland, die sind alle auf seinem Mist gewachsen. Das heißt, der hat diese Kanäle gegründet.
Krasser Typ.
Hat einen eigenen Radiosender gemacht, wo irgendwie 70er Jahre Rockmusik und so läuft und so, der auch ein riesiger Erfolg war. Also Nico Mastorakis hat richtig viel in Griechenland auf die Beine gestellt und fing dann irgendwann an, Film zu produzieren in den 80ern. Und da waren teilweise richtig große Namen unterwegs in seinen Filmen. Da war Kirstie Alley dabei, da war Oliver Reed dabei, George Kennedy, der immerhin schon Oscar hat, war dabei, José Ferrer, Tippi Hedren aus The Birds.
Mhm.
Die war schon für seine Filme am Start. Und ab 92 hat er auch wieder primär nur fürs TV gearbeitet, aber in den 80ern hat er eine Menge Filme produziert. Und darunter war auch The Zero Boys. Und Grisha Uwe Boll heißt so viel wie, die Filme waren jetzt nicht besonders hoch budgetiert oder jetzt krasse Millionenprojekte oder krasse Blockbuster, sondern das waren eher so kleine Videothekenreißer. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du von The Zero Boys noch nichts gehört hast.
Also vom Film selbst habe ich tatsächlich schon was gehört, eben dass der so im B-Kreisen irgendwie zelebriert wird.
Okay, krass.
Aber gesehen habe ich ihn nicht.
Ich war überrascht, weil die Filmfressen kannten den auch nicht.
Ach so?
Also die kannten so ein bisschen so die Produktionsfirma, die den rausgebracht hat. Und es gibt wohl auch irgendwie so eine DVD- oder Blu-ray-Serie, wo der auch ein Teil des Ganzen ist. Aber den kannten die noch nicht. Fand ich auch witzig. So viel habe ich mitbekommen, dass die den extra gekauft haben hier für uns und den Film noch nie gesehen hatten.
Ja, wenn du jetzt sagst, die haben in Serbien für so ein B-Movie in einer Mensa Kinopreise verlangt. Weißt du, was das war? Wie teuer da so ein Ticket war?
Also definitiv waren das Dinar damals. Das müssen wir dann noch umrechnen.
Ja, ja.
Nee, wie viel Dinar das waren? Nee, kann ich dir nicht sagen.
Aber das, also nein, ich meine, mir geht es eher ums Verhältnis. Also das hat echt so viel gekostet, wie wenn du halt in ein richtiges Kino gehst.
Ja, ja, eigentlich schon. Die haben da, guck mal, es war ja nicht, also da, wo mein Opa gewohnt hat, das ist ja eine total kleine Stadt. Mhm. Das heißt, die haben kein eigenes Kino. 12 Kilometer weiter ist ja die nächstgrößere Stadt, das ist ja wirklich große Kinos, die normale Kinos sind.
Okay.
Und in dieser Kleinstadt, die halt 12 Kilometer entfernt war, da gab es halt kein eigenes Kino, also haben die, ich weiß nicht, ob das die Universität war oder sonst was, oder die Schule oder so, die haben sie auf jeden Fall umfunktioniert als Kino.
Ja.
Da hast du auch draußen Plakate gehabt, von wegen, heute Abend kommt dieser Film, hast halt einen Kartenabreißer gehabt, aber du hast halt schon drinnen gesehen, das ist normalerweise kein Kino. Weißt du, also da waren, glaube ich,
ja, ja,
die Sitze und so, das war alles provisorisch.
Hätte nur erwartet, dass es dann dadurch eben billiger ist. Ich finde das schon irgendwo dreist, dann so viel zu verlangen, wie wenn du dir halt irgendwie E.T. in einem fetten Kino in der Stadt anguckst.
Ja, ja, das weiß ich. Ja gut, sind Jugos halt. Verarschen nicht, wo sie können.
Das hast aber, du jetzt gesagt, okay.
Aber ich war 12 oder 13 oder so, wie viel wir da bezahlt haben, das kann ich dir nicht sagen. Das muss irgendwann 88 gewesen sein oder 89 in dem Dreh.
Okay.
Also Ewigkeiten, ja, keine Ahnung. Und ja, jedenfalls fand ich es cool, dass sie da, weil so mit den Altersnachweisen und so, haben die auch nicht so einen gesehen.
Ja, offenbar.
Ich so als 12-Jähriger, ja, komm rein. Okay. Und saß dann da und war total aufgeregt. Und war dann auch, hab da auch einen spannenden Film gesehen. Meine Fresse, war das spannender Film. Der Film fing an mit einem Paintball-Badger. Mhm. Wo die sich mit Paintballs beschießen in so einer Art Westernstadt. Und da hast du ganz verrückte Leute gehabt. Der eine trägt zum Beispiel so eine Oldschool-Pilotenmütze und eine Pilotenbrille dazu, so aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Da hast du einen Typen gehabt, der hat halt die ganze Zeit so eine riesen Schlange um den Hals, während er halt da rumläuft und irgendwelche Leute abballert.
Wie störend ist das denn beim Paintball-Spielen?
Aber gut. Sieht aber auf jeden Fall, sieht lässig aus.
Ja, ja, klar. Ja,
sieht lässig aus. Und dann hast du den Oberbösen, also der Endgegner sozusagen, das war ein Jude, das haben wir später erfahren, dass er ein Jude ist, trägt aber eine Nazi-Uniform. Mhm. Schön hier mit Reichskreuz und hier Hakenkreuzbinder und so. Das ist so der Endgegner.
Der Film spielt aber in den 80ern.
Der Film spielt in den 80ern, ja. Das ist, okay. Ist kein Retro-Ding. Und unsere Helden, die Zero Boys, das sind nämlich die Helden, die sind noch ungeschlagen. Mhm. Also 0 auf der Verliererliste. Jetzt weißt du, woher der Name herkommt.
Crazy.
Das sind so die Helden. Und die haben natürlich ein anderes Vorbild, Sly Stallone in Rambo. Du siehst halt in einer Szene, wo der sich in so einer Baracke verschanzt und du erklebt hat mit einem Kaugummi, so klebt er das Bild von Sly Stallone halt an die Wand und sagt so, Sly, mein Hero und so hin und her, mhm. Für dich. Und dann stürmt er halt raus und ballert alles nieder, was sich bewegt.
Okay.
Also Stallone ist das Vorbild von den Jungs. Und auch hier triumphieren die Zero Boys wieder natürlich gegen die bösen Schlangentypen und gegen die Nazis und alles, was da rumläuft. Mhm. Und der besagte Obernazi hat nicht nur um Kohle mit denen gewettet, weil nachher siehst du, okay, alle sind tot und so weiter, die stehen dann auf und so, die Zero Boys haben natürlich wieder gewonnen. Sammeln so die Kohle ein von dem Nazi, das war aber nicht das Einzige, um was er gespielt hat. Der hat auch noch um seine Freundin gespielt. Die hat auch noch in den Ring geschmissen, hat gesagt, halt, wenn wir verlieren, kannst du meine Freundin für ein Wochenende mitnehmen.
Okay.
Dann hat er gesagt, alles klar, danke für die Kohle. Willst du es deiner Freundin sagen, was der zweite Teil des Wetteinsatzes ist oder soll ich es machen? Und dann hast du halt gesehen, er macht selber, also nicht der Typ in der Nazi-Uniform, sondern er, unser Held, hat macht selber, geht halt rüber zu ihr und sagt so, Mäuschen, wir fahren dieses Wochenende und feiern den Geburtstag von einem unserer Zero Boys, von einem meiner Kumpels hier, mhm. Und machen so einen kleinen Roadtrip. Du warst Teil des Einsatzes. Und sie regt sich natürlich erstmal auf und geht hin und macht Schluss mit dem Nazi und sagt so, was für ein Arschloch du bist und was glaubst du, dass du mich hier wie Pokerchips in die Mitte einfach schmeißt und so und regt sich tierisch auf. Aber sagt natürlich aus Prinzip, sie wird jetzt mitgehen mit ihm, um mir natürlich eins auszuwischen. So. Also sie ist ein Count me in. So, ich bin dabei.
Aha.
Ja. Und dann zieht diese Truppe, drei Jungs, drei Girls, also sprich zwei Pärchen und dann noch unser Oberheld, der Rambo-Fan mit dieser besagten, mit dem Wetteinsatz.
Ja.
Das sind drei Girls und drei Jungs, die fahren dann los. Und unterwegs machen die so ein bisschen Pause, campen dann so im Wald, chillen da, pinkeln, essen was und sehen da im Haus so ein verlassenes Haus, also so ein Waldhaus.
Mhm.
Und sagen dann, okay, lass uns hier über Nacht einfach bleiben, scheint keiner drin zu wohnen, keiner ist hier. Chillen wir uns hier einfach rein, soll nämlich regnen und gewittern und dann fahren wir am nächsten Morgen weiter. Das ist der Plan. Und dann machen die sich in dieser Waldhütte bereit. Und dann passieren komische Sachen. Weil die saufen natürlich und haben Spaß und das eine Pärchen hat natürlich, sind natürlich alles horny Teenager und die einen haben natürlich Sex oben in dem Einzimmer.
Mhm.
Und die Frau fängt dann an zu schreien, aber nicht, weil sie es so geil findet, sondern die fängt an zu schreien, weil sie oben beobachtet wird. Von einem Typen durch so ein Loch in der Decke, praktisch so in dem Holz.
Mhm.
Sie ist halt ein Auge und sie fängt an zu schreien und sagt, hier ist irgendjemand, der uns beobachtet.
Okay.
Und kurze Zeit später ist die Bedrohung halt real, weil eins der Mädels, nämlich die gerade irgendwie diesen Typen erwischt wird, wird irgendwann mal später verschleppt. Als die oben irgendwie im Bad ist und sich frisch machen will, wird die von einem Typen mit einem Messer entführt und verschleppt. Und dann kommen unsere Kumpels dann später in die Scheune rein, die da auch steht auf dem Geländer und finden in der Scheune so eine aufgebaute Kamera, wo halt ein Video läuft,
mhm,
wo sie halt gerade so eine Tüte über den Kopf hat und gerade so snuffmäßig gefilmt und gequält wird.
Okay.
Das heißt, die sehen praktisch, dass ihre Freundin da gefilmt worden ist. Und dann kurze Zeit später sehen die auch verschiedene menschliche Knochen auf dem Gelände liegen. Was man ja erstmal nicht gesehen hat, weil es dunkel war. Und dann stolpern die so über menschliche Schädel und Knochen und wissen, okay, irgendwas geht hier ab. Und kurz gesagt, zwei Psychos, einer ist mit einer Armbrust bewaffnet, der andere ist mit einem Messer bewaffnet, machen dann Jagd auf unsere Teenie-Truppe.
Mhm.
Einer davon übrigens, Martin Sheens Bruder, Joe Esteves. Der spielt einen von diesen Verrückten.
Okay. Aber das ist dann, also trotz griechischem Regisseurs, ist das hier eine amerikanische Produktion?
Ja, ja, der hat grundsätzlich alles nur, das sind alles größtenteils amerikanische Produktionen, die er halt filmisch umgesetzt hat. Das heißt, mhm, der hat größtenteils in den USA gedreht, mit amerikanischen Schauspielern und so. Habe ich ja vorhin aufgezählt, die
ja
schon gespielt haben. Und dann wird das Ganze zu so einem Backwoods-Slasher. Was ich hier aber interessant finde.
Was, zu was für einem Slasher?
Zu so einem Backwoods-Slasher, was ja so ein Subgenre ist von einem normalen Slasher, diese
Backwood.
Ja, Backwoods-Slasher, das nennt man das Genre, wo jemand durch den Wald halt gejagt wird.
Ja, ja, okay.
Was hier interessant ist, unsere Typen sind große Waffen-Nerds, weil die haben eine Kiste bis oben hin bewaffnet mit echten Waffen, weil die nämlich sagen, weil als diese Frau da fragt, so, ja, wieso habt ihr denn so viel echte Waffen und so hin und her, macht doch hier nur Paintball und so, ne? Da sagen die, ja, aber echte Waffen zu kaufen ist viel günstiger und ist viel leichter ranzukommen als Paintball-Waffen.
Das ist das Argument.
Das ist das Argument. Und deswegen sind die bewaffnet bis an die Zähne.
Ja, ist klar.
Was grundsätzlich schon mal eine geile Prämisse ist für Zero Boys, weil du hast ja nicht irgendwelche Schoolgirls.
Ja, die sind nicht hilflos
erstmal. Genau, die sind nicht hilflos, die irgendwie nicht wissen, womit sie sich wehren können und einfach gejagt werden von einem Massenkiller. Sondern du hast ja wirklich eine Teenie-Truppe, die bewaffnet ist bis an die Zähne und die halt die Weltmeister sind im Paintball. Und deswegen natürlich auch wissen, wie sie sich verstecken und wie sie gejagt werden und jagen und so weiter und so fort. Das ist The Zero Boys.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also kannst du dir vorstellen, in welche Richtung es geht. Ich find's, es ist also.
Aber wie blutig ist das jetzt?
Das ist schon zum Teil blutig, aber es ist auch zum Teil trashy. Und er dauert halt, bis er in die Gänge kommt. Mhm. Also diese Anfangsprozedur, wo die in die Hütte kommen, wo die dann so rumfahren. Du hast am Anfang diese Szene mit diesem Paintball-Battle, die ist ganz cool, die ersten 5 Minuten.
Ja.
Und dann passiert halt eine ganze Weile gar nichts.
Okay.
Die gucken halt diesen Unsympathen zu, wie die in diese Hütte kommen und so, also dieses typische Problem von damals. Aber bei Freitag der 13., was lustig ist, weil Freitag der 13.3 ist übrigens das Set, was die benutzt haben hier. Das heißt, die haben sich breit gemacht, auf dem Gelände in der Hütte, wo Freitag der 13. der dritte Teil gedreht worden ist und haben einfach die gleichen Schauplätze benutzt. Fand ich auch witzig.
Ja, Recycling, schön günstig.
Richtig Recycling, kann man schon machen. Und der dauert halt allgemein, bis er in die Gänge kommt, weil bei Halloween, Freitag der 13. hast du immer wieder diese Kills am Anfang, die dich so über die Laufzeit bringen. Mhm. Hier dauert es halt eine Weile, bis dieser Film überhaupt halt irgendwie losgeht. Und du merkst halt, dass hier nicht Budget hintersteckt. Also die machen zum Beispiel ein Tiefkühlfach auf, um da irgendwie Eis zu suchen, um irgendeine Verletzung zu kühlen. Und im Tiefkühlfach ist natürlich ein Kopf.
Ja.
Und du siehst, dass dieser Kopf eine Schaufensterpuppe ist, die halt geschminkt ist, die so angemalt ist, so und kurz reingeschnitten.
Ja.
Du siehst halt, dass, also es ist noch nicht mal irgendwie ein geiler Special Effekt von dem Kopf, wo du sagst, der sieht wenigstens halbwegs echt aus. Sondern du siehst halt sofort, es ist eine Schaufensterpuppe. Ein Kopf von einer Schaufensterpuppe geschminkt.
Mhm.
Das ist natürlich billig. Aber trotzdem, so billig er produziert ist, hat dieser Film so Guilty Pleasure Qualität.
Ja.
Nach wie vor. Aber es ist so nicht dieses spannende, Fingernägel knipsende Ding von damals, wo ich im Kino saß und dachte so, Alter, was für ein spannender Film. Davon bin ich hier weit entfernt. Und am Ende, also entweder ist ihnen das Geld ausgegangen oder aber die Ideen, weil das definitiv eine Frechheit, weil dieser Film einfach mal aufhört irgendwo an der Stelle. Und du denkst so, okay, was? Da kommt ein Nachspann.
Okay, er ist aber eigentlich nicht zu Ende.
Oder? Nee, ohne richtig diesen Film zu Ende zu erzählen. Also das ist, der kommt ganz plötzlich. Also die Sonne geht dann auf, die blenden dann so, dass halt die Sonne wieder aufgeht.
Ja.
Was dann passiert, will ich natürlich nicht erzählen, weil das wäre ein Spoiler.
Ja.
Und dann siehst du den Nachspann, wo ich dann denke, okay, was soll das jetzt heißen? Nur weil jetzt der Tag angebrochen ist, ist jetzt hier die wilde Jagd vorbei oder was? Also es sind nicht alle tot, dass du sagen kannst, okay, jetzt hat man hier irgendwie ein Ende, ja, sondern ja, das ist so mittendrin. Okay. Sagst du einfach aufhören.
Okay. Schade.
Das hat natürlich auch nicht geholfen. Ja, The Zero Boys. Werden sie diesmal ihre erste Niederlage davontragen? Unsere Zero Boys?
Aber das klingt jetzt wirklich nicht so, als wäre der gut gealtert oder als hätte der immer noch irgendwie so einen großen Trash-Wert oder als müsste man den gesehen haben.
Also gut gealtert ist er definitiv nicht. Das ist schon wirklich ein bereißer Trash-Film und der funktioniert nur als Guilty Pleasure, nicht als ernstzunehmender Backwards-Slasher wie andere, die wirklich Bier ernstzunehmen sind. Sowas.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Spit on your grave oder so eine Sachen. Also da gibt's schon andere Vertreter mittlerweile. Also da ist der schon definitiv seit 1986 schon total in die Halle gekommen. Aber man kann den gucken. Man hat schon Spaß dabei. Aber der ist nicht wirklich geil.
Mhm.
Und jetzt halte ich fest. Der namhafteste Name.
Ja.
In dem ganzen Cast. Musik ist von Hans Zimmer.
Krass.
Ja. Das ist sein 5. Langfilmscore.
Wow.
Sein 5. Langfilmscore war für The Zero Boys.
Das ist ja krass.
Krass, oder? Fand ich auch sehr interessant, den mal im Nachspann gesehen zu haben. Alter. Den hättest du hier, da hättest du hier seine König der Löwen Melodien hast du hier noch nicht gehört. Das hört sich noch ein bisschen anders an.
Ja, kein guter Score.
Na doch, aber halt so ein Action-Score aus den 80s halt so. Also da denkst du ja nicht an Hans Zimmer.
Nee, klar.
Also nichts groß mit Streichern und so. Action, Thriller, Horror. The Zero Boys. Ich bin natürlich gespannt, was die Jungs von den Fünffressen darüber gesagt haben. Ich wollte mich da nicht beeinflussen lassen.
Ach so, das hast du noch nicht gehört.
Habe ich nicht gehört, nee, weil ich hier natürlich hier ohne irgendwelche Einflüsse reingehen wollte und erstmal hier meinen Eindruck mitteilen.
Mhm.
Mal gucken, wie die ihn denn fanden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den jetzt als 10 von 10 irgendwo einloggen. Willst du die Punkte oder hast du noch Fragen?
Ich habe keine Ahnung, wo du gelandet bist, aber ja, sag mal was zu den Punkten.
Also der ist nicht mehr wirklich gut, ja. Das ist nicht mehr so spannend, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und beim Rewatch fand ich den damals auch noch gut. Aber jetzt mittlerweile, 25 Jahre später, drittes Mal geguckt, nicht mehr so richtig gut.
Mhm.
Aber Guilty Pleasure. Guilty Pleasure heißt,
naja,
ist nicht ganz daneben.
Ja.
Ja. Es gibt nun eine IMDb-Bewertung, die ist bei 5,1. Kein Metascore, Rotten Tomatoes, Kritikerbewertung gibt's auch nicht, aber eine Audience-Bewertung, 3,2.
Naja.
Ja, immerhin über 1000 Votes und Letterboxd ist hier bei einer 2,8.
Mhm.
Für The Zero Boys.
Wie
viel gibt Guess?
Boah, Alter. Ich sag 5,5.
Nah dran. Ich habe aus nostalgischen Gründen natürlich noch einen halben Punkt mehr aufgelegt. 6 kriegt der Guilty Pleasure.
Ach, echt? Streifen noch? Okay, ja, immerhin.
5,5 war nicht so schlecht.
Ja, krass. Das hätte irgendwie von 3 bis 6, finde ich, alles sein können.
Das ist eben das Ding so. Wenn ich jetzt den Film an sich bewerte, sehe ich natürlich, was hier alles daneben läuft und wie scheiße die Effekte sind und wie oft die letztendlich wegblenden oder, weißt du, wie billig die Effekte sind, die halt letztendlich zeigen und so. Aber ich bewerte ja den Spaß, den ich an dem Film habe, und der ist halt definitiv eher bei 5-6 als bei 2-3, wie ich eher den Film so rational eintakten würde.
Wie lange ging der?
89 Minuten.
89. Mhm. Wenn er sich dann aber gerade so im ersten Drittel so zieht, ist halt schon...
Ja, schlechtes Pacing.
Schlecht.
Aber so die zweite Hälfte, wo dann die Jagd losgeht, da ist schon ein bisschen Spannung ist da schon drin. Also B-Film-Spannung.
Ja.
Ja.
Okay.
Mir ist übrigens was eingefallen beim Punkteraten. Also yeah. beim interaktiven Punkteraten mit unseren Leuten. Was wir machen werden in Zukunft, wir werden in das Punkteraten schreiben, ob wir eine Losbesprechung mit drin haben. Weil das ist natürlich ein bisschen tricky, dass wir teilweise Losbesprechungen drin haben, aber die anhand des Filmvorschau-Plakats natürlich dann schätzen müssen, wo wir landen.
Ja.
Und manchmal haben wir eine Losbesprechung drin, manchmal nicht. Deswegen wäre das schon eine hilfreiche Info, dass wir sagen, pass auf, hier kommt noch ein Losthema mit drin. Nicht, dass ihr uns zu knapp einschätzt, weil ich fand das immer fies. Dann deutlich mal aufgefallen, ach so, dass man es nicht sieht.
Ja, zumal, wenn wir eine ungerade Anzahl an Filmen haben, dann ist es ja entweder das, dass wir ein Los haben, oder halt, dass einer dann einen Film mehr hat, der wird dann ja nicht geraten.
Ja, aber unabhängig davon, ob wir gerade oder ungerade sind, haben wir ja trotzdem manchmal ein Losthema hinten, weil wir sagen, heute machen wir mal Lose.
Ja, aber das macht natürlich für die Differenz einen großen Unterschied, ob ich auf einen Film tippen muss und du auch auf den Film, weil es ein Losfilm ist, oder ob du halt einen Film bringst und ich einfach nicht rate.
Nee, das macht sich nur bei dem Teil bemerkbar, wo die Länge der Episode raten müssen. Weil wie oft die raten, ob wir einen Film mehr haben oder nicht, das steht ja bei.
Ja, aber, ach so.
Wir schreiben dazu, Lee und Guess raten jeweils 2-mal, selbst wenn wir nur 5 Filme haben, oder raten 3-mal.
Stimmt, das steht dabei.
Das steht immer bei, es steht nur nicht bei, ob wir ein Losthema haben. Und dann,
ja, ach so, du meinst aufgrund der Länge.
Genau, die tippen uns dann auf 2 Stunden, weil die nur nach den Projekten gehen, aber dass wir eine Stunde vielleicht noch über ein Losthema reden, wissen die ja nicht.
Okay, verstehe.
Das werden wir mal in Zukunft definitiv mit dazu schreiben.
Okay.
So viel dazu. Und jetzt?
Jetzt ich.
Jetzt? Ja, hier. Crazy's definitely come to
this town for a visit. Das war doch gerade deiner, oder nicht?
Come on, Crazy, come on.
Ja, Crazy ist eigentlich, dass ich den Film, den ich jetzt bringe, zum ersten Mal gesehen habe.
Da hatten wir schon ein paar Crazies in dieser Episode. Also in dieser.
Ja, aber das ist ein Film, den ich immer gucken wollte. Und zu der Zeit, als er rausgekommen ist, habe ich mich so ein bisschen davor gedrückt, weil ich da so ein bisschen Overkill hatte, was hier den Hauptdarsteller angeht. Und jetzt hat's echt ewig gedauert, weil ich dann auch zwischenzeitlich irgendwie voll viel Schlechtes darüber gehört habe und ich aber eigentlich thematisch immer voll Bock auf den Film hatte. Mhm. Und jetzt habe ich es dann doch mal gemacht. Der ist aber, wie gesagt, 15 Jahre alt, von 2004, I, Robot.
Das hat ja gedauert.
Ja, das hat wirklich gedauert. Aber weißt du, was ich meine? So gerade so Anfang 2000er Jahre war Will Smith gefühlt irgendwie in jedem Film.
Aber das war eine gute Serie von ihm.
Ja, eben, da gab's gute Filme mit Bad Boys und Co.
Bad Boy, Staatsfeind Nummer 1, I, Robot, I Am Legend fand ich ja gut.
Ja, ich auch.
Dann kam hier Ali, konnte man gucken.
Eben.
Der hatte eine Zeit lang eine richtig gute Serie.
Das meine ich. Und da ist I, Robot bei mir halt irgendwie untergegangen oder hängen geblieben, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich dann aus meinem Umfeld so viel Schlechtes darüber gehört und habe den dann irgendwie jetzt ewig vor mir hergeschoben. Und jetzt habe ich ihn geguckt.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie das Fazit ist. Ob du dein Umfeld dann angerufen hast, gesagt hast, was erzählt er?
Leute, was hier los? Mhm. Ja, weil inhaltlich ist das irgendwie genau meins.
Genau. AI und so.
Eben. Wir befinden uns nämlich in Chicago in der Zukunft, 2035. Und so humanoide Roboter sind Teil der Realität, die wir hier erzählt bekommen. Ganz zu Beginn des Films steigen die damit ein mit 3 Gesetzen, an die sich jeder Roboter halten muss. Das ist in deren Software hart verankert. Unterm Strich geht es bei diesen 3 Gesetzen drum, dass halt keine Menschen zu Schaden kommen dürfen. Mhm. Und jetzt sind wir eben in Chicago, 2035, und Will Smith ist Polizist. Es wird erstmal kurz so seinen Alltag etabliert. Und es wird vor allen Dingen sehr schnell etabliert, dass er kein Fan ist von diesen ganzen Robotern, die im Alltag stattfinden. So, der ist ja irgendwie so ein bisschen Oldschooler und scheint auch ein ernsthaftes Problem mit denen zu haben. Das wird dann nach und nach über Träume, die wiederkehren, erzählt, wo da das Problem liegt.
Will Smith ist eher der Optimus Hate Crime, ja.
Ja. Definitiv. Also was Roboter angeht, ja. Jetzt ist es so, dass eines Tages Dr. Alfred Lanning, der ist Chefentwickler von US Robotics, der wird tot aufgefunden. Und die Figur von Will Smith, Del Spooner, wird zum Tatort gerufen und zwar direkt auch via Alfred Lanning. Weil das ja alles so futuristisch ist, funktioniert das also alles digital. Er kriegt wie so ein Hologramm projiziert, da heißt eben, dass er da hinkommen muss und am Tatort selbst ist da auch wieder Dr. Alfred Lanning, nicht nur als Leiche, sondern dann eben auch in Hologrammform zu sehen und gibt ihm kryptische Hinweise. Mhm. Dann untersucht er US Robotics, spricht da mit der Führungsetage und kriegt dann auch relativ schnell eine Robotics-Psychologin aufs Auge gedrückt, die ihn da durchs Unternehmen führen soll. Gespielt von Bridget Moynihan. Die spielt hier Susan Calvin. Die hat ja auch in der Zeit irgendwie einiges gemacht, ne? So.
Ja, ja. Die war gut unterwegs. Lord of War.
Lord of War. Coyote Ugly war die doch auch am Start.
Stimmt, ja.
Also nicht, dass das jetzt ein guter Film wäre. Aber bei John Wick 2 ist sie auch wieder zum Einsatz gekommen. Also die ist nicht so wirklich in der Versenkung verschwunden. Mhm. Ja, die ist dann eben fortan an seiner Seite. Und dann wird der Chef Lawrence Robertson, der wird auch befragt, gespielt von Bruce Greenwood und macht natürlich einen Mörder-shady Eindruck, so, weil der primär natürlich das, den Profit vor Augen hat, den es hier zu machen geht, weil es steht nämlich der Launch von einem neu entwickelten Roboter an, der nochmal alles verbessern soll. So jeder Haushalt soll dann so einen Roboter bekommen, der ihm eben im Alltag hilft, mit allem, was so ansteht. Und bei seinen Nachforschungen findet Spooner dann immer mehr Hinweise und stößt dann auch relativ bald auf einen Roboter, der so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Der beachtet diese Gesetze nicht hundertprozentig und sticht da ziemlich raus. Dann gibt's eine ziemlich abgefahrene Szene, wo er dann in diese Halle mit den ganzen neuen Robotern kommt und die sind, stehen alle aufgereiht da, wie so eine Armee, wie so eine Klonarmee. Und er zieht dann die Waffe, hält die den ganzen Robotern vor den Kopf und einer springt dann da eben aus der Formation raus und versucht zu flüchten. Mhm. Das ist Sonny. Gesprochen von Alan Tudyk, der irgendwie schon das ein oder andere Mal solche AI-gesteuerten Wesen gesprochen hat oder auch irgendwelche Aliens und so. Der ist da ja schon.
Der spricht den, okay.
Gut zugange. Ja, Dr. Alfred Lanning, übrigens gespielt von James Cromwell. Mhm. Der hier halt aber, wie gesagt, eigentlich gleich zu Beginn des Films tot ist und dann primär in Hologrammform auftaucht. Und ja, Bruce Greenwood habe ich schon
bei Silbert hier, dass die Hochkaräter hier die Schauspieler nur als Hologramm auftauchen.
Ja, ist ein bisschen aufwendiger als Silbert.
Ein bisschen.
Ja, 120 Millionen hat das Ding gekostet. Also das war nicht günstig. War auch Oscar nominiert für beste visuelle Effekte. Mhm. Hat da allerdings gegen Spider-Man 2 verloren. Was, glaube ich, legitim ist. Aber ich finde es auch krass, wirklich. Also gerade überlegst, ich habe den jetzt zum ersten Mal gesehen. CGI geht voll klar.
Funktioniert noch.
Die Welt, die hier erschafft haben und erzählen, funktioniert für mich. Voll.
Hat ja, schon, mal, echt schon mal gut.
An keiner Stelle ein großes Problem. Klar siehst du manchmal, ne? Aber ich glaube, das passt einfach für mich auch irgendwie zum gesamten Look des Films, dass du bei manchen Sachen natürlich siehst, dass es Greenscreen ist und da ist eventuell nicht alles so wahnsinnig gut gealtert. Aber wie gesagt, für mich passt das ein rundes Ding. Mhm. Regisseur. Also kurz zur Handlung, ne, Sonny taucht auf und dann unterhalten sie sich mit dem und stellt sich raus, dass der nicht ohne Grund anders tickt als die restlichen Roboter und so muss Spooner zusammen mit Susan Calvin und Sonny da die Puzzleteile zusammensetzen und rausfinden, wer für den Tod von Dr. Alfred Lanning verantwortlich ist, auch wenn das am Anfang eben nach Suizid aussah. Mhm. Ja, das ist mal die Geschichte. Und Regisseur ist eben Alex Proyas. Der hat zu Beginn seiner Karriere primär Musikvideos gemacht, davon auch echt eine ganze Menge, hat aber auch so Filme wie The Crow und Dark City gemacht.
Der war das, okay.
Ja, und jetzt zuletzt eher sowas wie Gods of Egypt.
Und da ist er jetzt gelandet.
Ja. Mhm. Ja, interessant ist das, was hier als Ursprungsmaterial zugrunde liegt, weil es gibt so eine Geschichtssammlung von Isaac Asimov, der hat ganz viel, so ein studierter Typ, der auch ganz viel eben so Science-Fiction-lastiges Zeug geschrieben hat. Mhm.
Namen kenne ich.
Und der, von dem stammt überhaupt auch der Begriff Robotics, von dem stammt dann auch diese Firma US Robotics. Und ganz viele Begriffe, die hier zum Einsatz kommen, hat er halt wirklich erstmalig geprägt. Das heißt, die haben sich hier an vielen Stellen an seinem Material bedient. Es gibt so eine Geschichtssammlung, die wohl relativ dicht an dem ist, was hier erzählt wird. Mhm. Und dann wurden aber, also Jeff Winter hat das geschrieben. Der hat übrigens auch diese Hot Zone-Serie geschrieben, über die ich mal gesprochen habe. Das ist, glaube ich, schon ewig her. Wo dieser Virusausbruch.
Ja, stimmt. Das waren wirklich die ersten Episoden, ja.
Ja. Das stammt auch von dem. Und dann haben die relativ spät im Prozess Akiva Goldsman dazugeholt. Der so Sachen wie Beautiful Mind und den Da Vinci Code und auch I Am Legend geschrieben hat. Also ein relativ großer Name. Jetzt ist aber das Problem, dass sie den dazugeholt haben, weil die Studios dem Regisseur halt auferlegt haben, dass das Ding eben auch diese typischen Will Smith witzigen Momente haben muss. Weil das war zu Beginn wohl eine recht düstere Sache mit quasi keinem Humor. Mhm. Und weil aber Will Smith dazugeholt wurde, das war natürlich auch der Moment, wo die halt richtig viel Geld für das Projekt bekommen haben.
Sollte ein paar Sprüche klopfen, ja.
Musste das leider da rein, diese vermeintlichen Humormomente und dass er eben diese Sprüche klopft. Und das ist wirklich schade. Weil, also klar, passt so ein bisschen auch in die Zeit und den Film, aber es ist trotzdem schade, weil die Geschichte an sich hätte natürlich echt das Potenzial gehabt, dass das wenig Popcorn-Kino, sondern halt echt so ein krass düsteres, dystopisches Ding wird. Mhm. Und das tut der Sache an manchen Momenten dann schon, finde ich, so ein bisschen einen Abbruch. Aber gut.
Krass, habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte echt, das geht mir ernsthaft zur Sache. Also, dass da so zwischendurch so eine vermeintlich humoristische Momente eingebaut werden, habe ich tatsächlich so nicht mehr im Hinterkopf.
Ja, es geht also halt primär über die Sprüche, die er klopft, ne?
Okay, weil das Poster ist ja auch recht düster und so. Es sieht ja schon mehr nach Science-Fiction-Action aus.
Nein, ist es ja auch. Also es ist definitiv ein Action-Film, ein Science-Fiction-Action-Film. Das ist der Schwerpunkt. Aber eben so diese Momente, und deswegen, die stechen halt auch unangenehm raus, weil das müsste nicht sein. Es macht halt seine Figur leider auch so ein bisschen...
Wässrig, ja, kann ich nachvollziehen.
Lame. Und das war auch eine Riesendiskussion zwischen Regisseur und 20th Century Fox. Der Studiochef Tom Rothman, der hat dann gedroht, dass er das düstere Ende, was ursprünglich angedacht war, ersetzen möchte und unmittelbar vor der Premiere da noch mehr Witze irgendwie reinschneiden lassen möchte. Das war ein ewiges Hin und Her. Proyas hat dann angedroht, dass er über diese Erfahrung mit dem Beef und dem Studiochef und dem ganzen Drehprozess, wo halt immer wieder wohl reingepfuscht wurde, ein Buch zu schreiben über diese Steine, die ihm dann weggelegt wurden. Mhm. Da wurde ihm dann aber von seinem Umfeld wohl stark abgeraten, weil die halt gesagt haben, so, hey, du wirst nie wieder irgendwie ordentlich arbeiten können, wenn du so ein Buch raushaust. Mhm. Aber sogar Will Smith hat laut Regisseur keinen Bock drauf gehabt, in dem Film hier wieder den Lustigen zu machen. Der Druck kam halt wirklich vom Studio.
Ja, das ist immer scheiße, wenn die reinquatschen.
Ja. Jetzt ist es so, die haben, also der Regisseur war sofern clever, dass der halt diese vermeintlich witzigen Momente so gedreht hat, dass er die alle hätte rausschneiden können und die Handlung halt trotzdem funktioniert hätte.
Durfte aber nicht.
Nee, beziehungsweise die haben dann in Kalifornien erste Test-Screenings gemacht und die mit den ganzen Witzen drin haben halt das höchste Rating bekommen bei den Test-Screenings. Und damit war klar, die Witze müssen drin bleiben.
Dann war es beschlossen, verstehe.
Das ist echt schade, weil es wäre mal interessant, eine Version von dem Film zu sehen, wo es wirklich voll düster zur Sache geht.
Ja, kann ich nachvollziehen. Aber ich kann auch ein bisschen so die Produzentenseite nachvollziehen. Weil wäre ich der Produzent von dem Film gewesen, hätte ich auch gesagt, der Regisseur kann machen, was er will, aber er muss den Witz einbauen, wo der Unterschied ist zwischen einem Fußballschiedsrichter und einer Jägermeisterflasche. Der muss irgendwie in die Handlung eingewoben werden. Von Will Smith am besten gesagt.
Jetzt sind wir schon bei Jägermeister. War es nicht mal ein Unterberg?
Stimmt, es war ein Unterberg, ja. Wo ist der Unterschied zwischen einer Unterbergflasche und einem Fußballschiedsrichter? Also den hätte man bei iRobot dann auf jeden Fall hören müssen.
Also vielleicht unterstützt das die Vermutung, dass das anfänglich in wirklich eine andere oder düstere Richtung hätte gehen sollen, weil Denzel Washington war angefragt.
Okay.
Hat die Rolle abgelehnt, um hier The Manchurian Candidate zu drehen. Deswegen, das mit ihm wäre es wahrscheinlich nicht aufs große Sprücheklopfen rausgelaufen. Also das sind trotzdem,
ja, dafür
das
ist er nicht so bekannt.
Überschaubar viele Momente in dem Film, aber es ist halt trotzdem da. So und
bricht halt ab und zu da aus, aber ist jetzt nicht am laufenden Band.
Okay. Nee, nee. Mhm. Ja. Spannend finde ich ja, dass diese USR, ne, diese US Robotics, die gibt's ja im realen Leben. Das ist eine bestehende Firma und das ist nämlich auch die Firma, vielleicht erinnerst du dich ja, als ich über Young Ones gesprochen habe, diesen Michael Shannon Film, wo der auch so ein dystopisches Ding, hat er doch diesen Lastroboter.
Ja, ich erinnere mich.
Weißt du?
Ich erinnere mich
dieses Vieh, wo sie immer Sachen draufpacken, damit der da übers Gestein kommt.
Mhm.
Das war ein reales Ding.
Von denen?
Gestellt von US Robotics.
Ah, okay.
Deswegen, die Firma existiert real und ist natürlich auch, hat den Namen, weil sie das von Asimov übernommen haben aus seinem Stoff.
Alright.
Insofern ist es ganz schön, dann konnten die halt auch relativ wenig dagegen haben, dass der Name der Firma hier zum Einsatz kommt, weil es halt auf diesem Ursprungsmaterial basiert, so wie ihr Name halt auch.
Mhm.
Ja. Und was ich trotzdem krass finde an der Nummer, das finde ich nämlich für einen Film in der Größenordnung echt selten, die haben keine Reshoots gebraucht. Das spricht sehr für die Planung. Und wenn man dann liest, dass das aber so ein Hickhack war zwischen dem Regisseur und den Studios, ist echt beeindruckend, dass sie hier nichts nachdrehen mussten.
Umso verwunderlicher.
Ja. Ja, aber unterm Strich war ich echt überrascht, wie gut der funktioniert. Für so einen CGI-lastigen Film, 15 Jahre nachdem er rausgekommen ist, bei einer Erstsichtung, dass der mich wirklich gut unterhalten hat und ich war echt froh, unterm Strich.
Mhm.
Weil ja, der hat mich gut unterhalten.
Ja, da hat er danach, also in jüngerer Vergangenheit, den Film, den du hier schon rezensiert hast, wie hieß er nochmal, wo er seinen Klon spielt?
Oh Gott, ja.
John Woo. Also, da hat er wesentlich schlechtere Filme gedreht, auf jeden Fall.
Mhm.
Aber total. Also ich habe den auch damals im Kino gesehen und das ist zum Beispiel so ein Film, der funktioniert als Popcorn-Film. Der macht definitiv was her auf der Kinoleinwand. Geiler Denk Sound,
ja.
Schöne Bilder, gute Effekte.
Also
kurzweilig.
Ich meine auch hier, ne, das Product Placement von Audi und Converse ist
offensiv, oder?
Ist nun wirklich wenig subtil. Zumal der sich wirklich gleich zu Beginn bekommt er diesen neuen Converse. Sind aber im Endeffekt die Oldschool-Dinger in der Lederversion. Ich erinnere mich, dass die in Anfang 2000ern so war das irgendwie der Shit.
Okay.
Und dann trägt er die den ganzen Film über, weil am Anfang ja in einem Close-Up etabliert wird, wie er sich die Dinger anschnallt und zubindet.
Mhm.
Und dann wird er aber auch noch zwei oder dreimal im Verlauf des Films auf seine schönen Schuhe angesprochen.
Ja.
Wo ich denke, Leute, really?
Das ist dann ein bisschen zu viel.
Also wie unnötig ist das denn? Mhm. Aber ja, ich glaube, so gut in Form wie in dem Film war er selten.
Mhm.
Das ist schon physisch auf jeden Fall noch eine Ecke weg von seiner aktuellen Form, aber...
Der Corona-Bauch, ja.
Ja.
Kennst du die Instagram-Stories von ihm?
Ja, hat er ja wirklich sehr publik gemacht, das
hat
Ding.
Er, ja, hat er sehr publik gemacht.
Und ich glaube, das hat er auch mit Screenshots aus iRobot verglichen. So nach dem Motto, ne? So sah ich mal aus. Jetzt so.
Okay.
Ja, aber es ist wirklich ein unterhaltsamer Film. Also von den üblichen Pathos-Momenten und dann eben diesen jetzt schon oft angesprochenen, vermeintlich lustigen Momenten.
Mhm.
Da kann man gut drüber wegsehen. Das ist echt sehr solides Popcorn-Kino, finde ich. Ja, soll ich was zu den Zahlen sagen?
Gerne.
353 Millionen hat er eingespielt. Insofern ging die Rechnung auch auf.
Sag mal das Budget.
120 Millionen. Und ich kann mich erinnern, dass sie das damals schon groß aufgeblasen haben, was so Werbung angeht und so. Das war schon. Deswegen, also allzu viel werden die nicht gemacht haben. Aber also auf einen Flop war das definitiv auch nicht.
Ja, du wurdest mit den Trailern wurdest du zugeballert im Kino auf jeden Fall, wenn du irgendwelche anderen Filme gesehen hast, das weiß ich noch.
Ja.
iRobot war sehr präsent.
Okay, 7,1 gibt's von den IMDb-Usern. Metascore ist hier bei 59.
Mhm.
Auf Rotten Tomatoes auch durchwachsen, von der Kritik 6,1 und vom Publikum immerhin 3,6. Auf Letterboxd ist der hier bei einer 3,0.
Okay, das ist nicht so doll.
Also alles nicht so berühmt.
Aber wenn, dann das Publikum wahrscheinlich eher angetan als die Kritiker. Unterm Strich.
Ja, wobei eben, da muss jetzt Letterboxd wieder rausnehmen.
Ja gut, okay, klar.
Das sind ja eigentlich Kritiker. Nee, auf Letterboxd.
Das ist natürlich auch Publikum, aber dass die drunter sind, das zähle ich ja da nicht mit rein. Aber.
Ja.
Aber es ist ja mal ein bisschen ausschlaggebend, ob Metascore höher ist als IMDb, das, da ist ja meistens eine Schere zwischen, ob das jetzt so anspruchsvolle Stoffe sind oder bei Actionstoffen sind ja die Kritiker meistens da drunter vom Metascore.
Ja, der Metascore passt eben ganz gut zur Rotten Tomatoes Kritikerbewertung, ne?
Stimmt, ja. Da haben wir Parallelen. Na gut. Ist der jetzt bei einer 7 oder bist du bei einer 7,5?
Denkst du jetzt wieder laut?
Das denke ich laut, das ist bei mir die Frage. Stelle ich mal so Tom-mäßig einfach mal so die Frage in den Raum. Bist du hier bei einer 7,5? Keine Reaktion davor zu kitzeln. 7.
7,5. Ja, sorry.
Ja. Aber hey.
Bist du auch, ja?
Bin ich auch.
Bei sehr 7,5. Schön.
Bin ich auch. Können wir klingeln, finde ich legit.
Ja. Doch, echt. Ich mochte den.
Ja, sehr gut.
Finally someone with something useful to say.
Endlich mal eine Punktebewertung, die ich so unterschreiben kann.
Endlich.
Endlich. Seit wir diesen Podcast machen.
Jahre hat es gedauert.
Die 1300. Referenz. Referenzion.
Nee, die kam ja von dir eben, ne?
Was?
1300. Rezension.
Ach so, nee, die, ja. Ja? Ja, stimmt. Uh-huh. Ja, stimmt. Jetzt sind wir ja laufend.
Yay.
Aber du hast die 1000 gemacht. Ich durfte die 1300 machen.
Super.
Alright. Mache ich mal weiter mit meinem nächsten Ding. Den kennst du auf jeden Fall, den Film.
Mhm.
Das ist ein großes Ding. Und wir driften ja manchmal ab und reden dann über irgendwelche Filme, die wir zwischendurch reinschmeißen. Und dabei kommt oder fällt ab und zu ein Filmtitel, wo ich dann plötzlich so viel Bock habe, diesen Film anzugucken. Und das ist einer von der Sorte, wo wir neulich mal irgendwie auf diesen Film zu sprechen gekommen sind. Ich habe gesagt, okay, den muss ich mal wieder gucken, Alter. Das ist viel zu lange her. Und ich habe den ersten Film von der ersten Buchvorlage, die der Autor irgendwie dann verfilmt hat, beziehungsweise das, die erste Verfilmung des Autors, über den ich jetzt rede, über die habe ich hier schon gesprochen. Und die zweite Buchverfilmung von dem Autor, wir reden nämlich von Bret Easton Ellis, ist American Psycho.
American Psycho, sehr schön.
Und American Psycho habe ich mir jetzt angeguckt. Deswegen machen wir jetzt chronologisch weiter in der Buchverfilmung von ihm und reden über den Film aus dem Jahr 2000. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hast du auch das Buch gelesen.
Mhm.
Interesting. Da gibt es natürlich ein paar Parallelen, die man ziehen kann.
Und das ist für mich ein hart guter Film. Ich finde den richtig, richtig gut.
Dann sind wir auf einer Wellenlänge. Ich finde den auch richtig, richtig gut. Ansonsten würde ich nicht sagen, den musst du nochmal rewatchen. Das ist schon damals ein Highlight für mich gewesen.
Patrick Bateman, ne?
Patrick Bateman hieß der Herr.
Ja.
Interessanterweise eine weibliche Regisseurin, Mary Harron, am Start. Hat danach 4 Serien gemacht, also The L-Word, 6 Feet Under, zuletzt The Expective, die kennst du vielleicht, die ist auch von ihr.
Alter, wie heißt sie?
Mary Harron.
Das
Doppel-R.
Das wäre mal eine Frage fürs Quiz gewesen. Ey, da wäre doch niemand drauf gekommen, hättest du das gewusst?
Nee.
Ich auch nicht.
Da sind wir wieder.
Aber jeder kennt den Film, ne?
Ja, sind wir wieder beim Regisseur von Dirty Dancing, das ist genau dasselbe.
Eben.
Hätte auch keiner irgendwie raushauen können, wer das ist.
Krasser Scheiß.
Hier auch, kommt man nicht drauf. Und ich meine, das ist auch das Ding in der Filmografie. Ich meine, guck mal, iRobot ist ja schon ein großer Film. So ist ein Film, den jeder schon mal gehört oder kennt oder so. Weißt du, ein riesen Popcorn-Film.
Mhm.
Und dann guckst du, was er sonst so gemacht hat. Diese Gods of Egypt und so. Also, es gibt ja so Filme, wo einer so besonders hervorsticht mit irgendeinem Blockbuster, mit einem erfolgreichen Film und danach nie wieder irgendwas gerissen hat. Oder
ja,
nur
ja.
So irgendwelche B-Filme gemacht hat.
Ja, leider.
Ja. Mary Harron heißt die Dame, die hat auch das Screenplay geschrieben. Und du hast es gesagt, Christian Bale spielt Patrick Bateman. Der ist Teil von so einer Börsenmakler-Yuppie-Truppe. Und in dieser Yuppie-Truppe befindet sich unter anderem Justin Theroux. Da sitzen noch Josh Lucas ist mit denen unterwegs. Eine Dame aus dem Kreis, die zusammen ist mit einem von der Truppe, ist Samantha Mathis, die ich aktuell auch in Billions gesehen habe. Die wiederum vögelt mit dem besagten Patrick Bateman rum, obwohl sie eigentlich zusammen ist mit einem seiner Yuppie-Freunde, also es geht so ein bisschen drunter drüber. Er wiederum ist zusammen mit Reese Witherspoon,
mhm.
Die ja damals schon ein bisschen groß war, durch ein paar Hits, die sie vorher gelandet hat. Und unter anderem haben wir noch in der Besetzung, in seiner Firma, Jared Leto.
Ja.
Matt Ross, was ich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Der Gavin Belson ist in Silicon Valley.
Mhm.
Der spielt ja diesen Lappen. mit der Fliege, der mal dazukommt und so weiter. Und immer, der so ein bisschen verliebt ist in Patrick Bateman und so. Das ist er.
Abgefahren.
Mit so einem Mittelscheitel, weißt du, und immer so eine Fliege, also immer so nerdig. Und der mal von denen verarscht wird. Und nicht so richtig ernst genommen.
Das ist ja geil.
Und dann haben wir noch Chloe Sevigny. Mhm. Die spielt die Assistentin und Sekretärin von Bateman und Willem Dafoe.
Ja.
Ist unglaublich, Alter. Was für großen Film der gespielt hat, oder?
Willem Dafoe?
Ja.
Ja, ja.
In ganz vielen hochgeschätzten Filmen, die ich halt liebe, spielt Willem Dafoe mit, Alter.
Aber der hat auch viel gemacht.
Also, der hat wirklich viel gemacht.
Ich weiß nicht, hast du auf dem Schirm, wie viel Credits Willem Dafoe hat?
Nee, kann ich dir nicht sagen.
Also geht wahrscheinlich auch.
Aber ich habe mal zurückgebracht, dachte so, ey, der war in The Lighthouse, der war in der Spider-Man-Trilogie, der war in Blutige Fahrt Gottes, der war in Platoon, der war in hier Existenz von Cronenberg, den liebe ich auch so. Der war in ganz vielen Filmen, die ich total feiere. Und jedes Mal hat
Willem Dafoe... Live and Die in L.A., ne? Live and Die in L.A. war doch auch...
Live and Die in L.A. Riesenserie auf jeden Fall, der Typ. Also ja. Muss man ihm lassen, hat eine gute Auswahl. Natürlich auch ein bisschen Trash dazwischen, aber...
Ja, so Lars von Trier-Kram.
Na, das zähle ich jetzt natürlich nicht dazu. Aber bei der Masse an Filmen hat er eine gute Quote. So, zurück zu Patrick Bateman. Ziemlicher Kotzbrocken. Prototyp des Maßanzug tragenden Yuppies in den 80ern. Da spielt das Ganze auch. Wenn er so mit seinen Jungs unterwegs ist, die haben zwar keinen richtigen Hunger, aber eine Reservierung muss schon sein, irgendwie in einem feinen Restaurant.
Das spielt in den 80ern?
Ja.
Weißt du, wann genau?
Also, es wird so nur erwähnt, dass wir in den 80ern sind, aber du siehst zum Beispiel so eine Reagan-Rede im Hintergrund und die war 88.
Ja, eben. Also es ist schon, ich hätte auch gedacht, es geht fast bis an die 90er ran, aber wenn du sagst 80er, okay, weil ich mich gerade gefragt habe, ob die Mobiltelefone haben.
Weiß ich nicht, aber es war ja dieser riesige Börsencrash und von dem ist in dem Film noch nicht zu merken. Das ist ja das Ding, weil wenn du diese Rede von Reagan im Jahre 88 zum Beispiel als Beispiel nimmst, dass der Film da spielt.
Moment mal, du meinst hier Black Monday, war das nicht davor?
Black Monday war ja 87.
Eben.
Und wenn du jetzt diese Reagan-Rede als Referenz nimmst, dann spielt dieser Film 88.
Okay.
Davon ist aber nicht zu sehen, weil den Börsenmaklern geht's hier blenden. Die haben Kohle, die arbeiten kaum und kriegen richtig Kasse. Deswegen sagt man, dass dieser Film eigentlich nicht 88 spielt. Mhm. Deswegen passt diese Reagan-Rede nicht rein, weil offensichtlich war das vor diesem Black Friday.
Okay. Also sie legen sich gar nicht richtig fest.
Die legen sich nicht so richtig fest. Und ich weiß nicht, wie es im Buch ist, ob es da irgendwie genannt wird, ob da diese Reagan-Rede vorkommt. Also hier ist einfach nur, dass man anhand dieser Reagan-Rede hat man gedacht, eigentlich müsste das jetzt gerade 1988 sein.
Okay.
Ja. Und wie ich schon gesagt habe, also prestigemäßig muss man sich halt irgendwo Tische reservieren und man ist halt der Held, wenn man irgendwo in so einem angesagten Restaurant halt einen Tisch reserviert kriegt. Scheißegal, ob man Hunger hat oder ob man gerade was essen will oder nicht. Einfach nur, um diese Reservierung zu haben.
Ja, es geht nur um Status die ganze Zeit.
Nur Status. Es gibt ja diesen Schwanzvergleich mit den Visitenkarten, das ist auch eine bekannte Szene, wo jeder so eine neue Visitenkarte rausholt. Überall steht irgendwie Manager drauf, der Visitenkarte, also überall steht der gleiche Titel drauf.
Aber es geht natürlich um Textur und Weisheit der Karte und so weiter.
Ja. Genau, und das wird mit so einem Geräusch aufgedeckt, was übrigens...
Weiße Grad heißt das wahrscheinlich, nicht Weisheit, ne?
Ich kenne mich da auch nicht aus. Roboto. Es war Roboto-Schrift auf jeden Fall. Aber das Geräusch, wenn die Visitenkarte auf den Tisch geknallt worden ist, ist übrigens ein Schwert, was rückwärts abgespielt worden ist. Also ein Schwert, was aus der Scheide gezogen wird.
Ja, das rückwärts.
Und das Ganze rückwärts abgespielt ist praktisch dieses Geräusch, wenn die Visitenkarte so hingeknallt wird.
Geil.
Das hat der Soundeffekt Mann daraus gemacht. Ja, da war natürlich dieser Schwanzvergleich, wer die geilsten Karten hat und so. Und Patrick Bateman hat natürlich diese Morgenroutine, dass er immer so Lotion sich eincremt, so verschiedene Creme auflegt. Er hat kein Gramm Körperfett irgendwie. Sein Body ist halt so, my body is a temple. Er lebt halt danach. Übrigens auch Bates wirklich tägliche Routine damals. Das heißt, dieses gleiche Programm, was Bateman durchgemacht hat, hat er auch jeden Morgen irgendwie gemacht vor dem Dreh.
Ja, aber finde ich, ist naheliegend.
Total, oder?
Ja. Bietet sich echt an.
Aber es geht noch weiter. Also da war er schon so ein bisschen Method Actor-mäßig unterwegs. Und was wir jetzt noch nicht gesagt haben, ist natürlich, dass er eine düstere Seite hat in diesem Film. Denn neben seiner Börsenkarriere, von der wir übrigens nichts sehen, also wir sehen zwar, dass er ein Büro hat und eine Assistentin hier rumkommandiert, aber wir sehen keinen von den Typen jemals arbeiten in diesem Film.
Nee, der macht nie was.
Die machen nie was. Haben ein geiles Büro, aber was die da machen und wann die arbeiten, keine Ahnung.
Ja, irgendwo muss das Psycho ja herkommen.
Richtig.
Im Titel.
Er hat eine düstere Seite. Und Bateman ist ein soziopathischer Killer. Mhm. Die einzigen Gefühle, die ihm irgendwie nicht fremd sind, sind Ekel und Gier, sagt er an einer Stelle. Und er mag halt keine Armut. Er mag keine Schwäche. und bringt halt öfter mal auch einen Obdachlosen um, weil der halt stinkt und weil der halt unter seinem Niveau ist und weil der halt nichts aus seinem Leben macht und sticht ihn halt ab. Und er ist ein Killer. Der bringt halt Leute aus der unteren Gesellschaft oder jemand, der ihm gerade in die Quere kommt, da macht er kurz einen Prozess.
Ja.
Und er hat eine Schwäche für seichte Popmusik der 80er Jahre.
Ach, so seicht.
Naja, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, der hört jetzt kein Dire Straits oder so, sondern der hört halt schon so Whitney Houston und
ja, und Phil Collins, ne?
Phil Collins, Huey Lewis, ja, aber das ist halt so, das ist halt schon Popmusik, so was er hört.
Voll. Das Geile ist ja, wie er das
fast
schon rezensiert an einer Stelle, ne?
Also an mehreren, ja.
Ja.
Der hält an mehreren Stellen halt einen Vortrag über den Song oder über den Künstler, den er gerade einlegt und so und die Musik, die er macht. Während er sich im Hintergrund dann schon bereit macht, denjenigen auf die andere Seite der Erde zu schicken. Also ist schon sehr interessant, wenn er so über Huey Lewis halt irgendwie philosophiert oder dass Whitney Houston halt einen bestimmten Song, wo sie halt ihre ganze Kraft reingelegt hat, nämlich Greatest Love of All und so, und dass es so ihr Hit ist. Und die lachen sich halt vorne tot, so weil er halt Whitney Houston gerade irgendwie referiert und so. Und er ist da voll drin, wenn er über diese Musik der 80er Jahre redet.
Ja.
Interessanterweise, der größte Teil des Budgets ging natürlich in die Rechte für die Musik rein.
Ach echt?
In dieser besagten Szene, Huey Lewis and the News, Hip to be Square, ist ja eine der bekanntesten Szenen, die Szene mit Jared Leto,
ja,
die ich jetzt hier nicht spoilern will. Und der Song war natürlich auf dem Soundtrack drauf,
mhm,
ein maßgeblicher Teil des Soundtracks. Aber anscheinend wurde er wegen Rechten dann wieder zurückgezogen. Das heißt, die CDs und Platten, die im Umlauf waren, wo dieser Song drauf war, die wurden komplett wieder zurückgezogen. Gibt aber ein paar verkaufte Exemplare, wo Hip to be Square noch drauf ist. Man sagt, es hat rechte Gründe, aber es kursiert natürlich seitdem auch das Gerücht, dass Huey Lewis hier Einspruch von der Band direkt irgendwie gemacht haben und gesagt haben, nachdem wir den Film gesehen haben, okay, hier wollen wir nicht irgendwie unseren Song zu beitragen und wir wollen irgendwie vom Soundtrack runtergenommen werden. Das kann natürlich auch sein.
Ja, was unterm Strich auch rechte Probleme wären.
Ja, klar.
Aber mich wundert's, dass dann so ein Track offenbar teurer war oder schwieriger zu kriegen war als so ein Phil Collins Track.
Also ich kann ja sagen, dass
aus heutiger Sicht,
die waren huge, Mann, und richtig groß. Die haben Power of Love und Zurück in die Zukunft davor. Und,
ja, ich weiß. Aber so. aus heutiger Sicht finde ich das halt so krass.
Ja, kann sein.
Ich glaube, also ne,
ja, gut,
dass Phil Collins der größere Musiker ist, glaube ich, steht außer Frage.
Ja, das mag sein. Im Jahr 2000 kannst du recht haben. Aber gut, das ist auf jeden Fall der Film, der am meisten hängen geblieben ist in dem Film, würde ich sagen. Das ist schon die markanteste Szene, wo Musik drunter gelegt ist. Und natürlich ist der Film sehr blutig. Auch wenn er jetzt nicht überall drauf fällt mit der Kamera. Aber verglichen mit dem Buch, habe ich hier gelesen, ist das Ganze sehr harmlos.
Ja.
Weil im Buch ermordet Bateman zum Beispiel einen kleinen Jungen im Zoo, was ich nicht wusste. Und ist danach aber im Nachhinein wohl enttäuscht, weil der Junge halt noch nichts erlebt hat. Das heißt, er nimmt ihm zwar das Leben, aber der sagt so, ja, der Junge hat ja noch gar nichts, der hat ja noch gar nichts erfahren, so. Das ist eigentlich Verschwendung und ist dann innerlich enttäuscht praktisch und tötet lieber einen Erwachsenen, weil der natürlich schon, der hat schon geliebt, weißt du, der hat schon irgendwie einen Beruf, der hat irgendwie Karriere gemacht und deswegen erfüllt ihn das mehr, lieber so einen Erwachsenen zu töten. Und das ist natürlich eine kontroverse Szene in dem Buch gewesen.
Mhm.
Die besagte Szene, wo er diesen Obdachlosen halt absticht und dann so außerhalb des Bildes siehst du noch, der hat so einen kleinen Hund, der neben ihm sitzt, auf den tritt halt einmal rauf,
mhm,
im Film. Und im Buch ist es wohl so, da sticht er dem Obdachlosen wohl ein paar Mal irgendwie einmal ins Auge und dann noch irgendwie ins Gesicht. Dann zieht er ihm irgendwie die Hose runter und sticht ihm irgendwie in die Eier rein. Und im Buch, das finde ich überkrass, bricht er dem Hund die Beine und lässt den Hund aber noch da wimmernd liegen.
Oh, Alter.
Ja. Und beim Film tritt er halt den Hund kaputt, so weißt du, dass er halt
tut.
So. Aber im Buch bricht er wohl dem Hund einfach nur in die Beine und läuft weiter.
Also das ist ja das Ding an den Büchern, jetzt von Bret Easton Ellis,
mhm,
dass der halt unglaublich viel Zeit mit Detailbeschreibungen verbringt.
Ja.
Also du hast da seitenlang wird irgendeine Kettensäge oder die Axt beschrieben oder eben diese Morgenroutine, was
okay,
Produkte, wie, wo, Zusammensetzung und so. Deswegen, also der ist da unglaublich detailverliebt. Deswegen, dass dann so ein Mord auch detaillierter dargestellt wird, klar.
Ja, definitiv. Ich würde auch gerne das Buch mal lesen. Ich bin mal gespannt drauf. Also, hat mich natürlich ein bisschen jetzt gezeckt.
Mich hat, als ich dieses andere Buch, Glamorama hieß es, glaube ich, gelesen habe,
mhm,
da habe ich mich immer gefragt, warum das nie verfilmt, oder zumindest habe ich nicht mitbekommen, dass das verfilmt wurde.
Okay.
Das hätte sich eigentlich auch geeignet.
Wie viele Bücher hat er geschrieben, weißt du das?
Nee, keine Ahnung, ich kenne nur die beiden von ihm.
Kennst die beiden, okay.
Ja.
Im Buch trifft Bateman wohl auch Tom Cruise im Lift, weil der nämlich im gleichen Gebäude wohnt wie er Mhm. Und da sagt er wohl zu ihm, dein Movie da, Bartender, der hat mir gut gefallen. So von wegen, weil er an Cocktail denkt, aber dann Movie Bartender sagt so und verwechselt irgendwie die Filme. Was eine interessante Parallele ist, weil Christian Bale hat sich Tom Cruise als Vorbild genommen bei der Rolle von Bateman.
Okay.
Wo er nämlich mit einem Nachmittags- oder Late-Night-Show, wo der in dieser Talkshow so ausgerastet ist und dann auf der Couch rumgehüpft ist.
Bei Oprah, ja.
Bei Oprah. Das war nämlich der Moment, wo er gesagt hat, das ist mein Vorbild. Weil er sieht quasi Tom Cruise mit diesen freundlichen, lächelnden Augen und wie fröhlich der ist. Aber es fiel irgendwie auf, dass er hinter dieser Fassade irgendwie diese düstere Seite hat.
Ja, vor allem dieser fehlende Bezug zur eigentlichen Realität oder dem, was gerade passiert in dem Moment. Ne? Also das war
dieses Entrückte, ja.
Ja, das war ja dieses, was für uns so einen Fremdschämen-Moment verursacht hat,
ja.
Dass der gar nicht realisiert, wie krass er sich gerade zum Vollhorst macht.
Ja, Mann, definitiv. Also entweder hat er es nicht registriert oder es war ihm egal, eins von beiden, aber es ist das gleiche Ergebnis. Er macht sich in dem Fall zum Vollhorst.
Ja.
Ja, das war, also wenn
er, ihr... Er sah nicht so aus, als hätte er das auf dem Schirm, für meinen Geschmack.
Kann sein, ja, kannst du recht haben. Also wenn ihr Bateman sieht in American Psycho, das ist Tom Cruise, Ladies and Gentlemen. Und Christian Bale wollte die Rolle natürlich um jeden Preis. Also der hat ja damals keine großen Hits gelandet. Der war ja vorher im Reich der Sonne und so, als er noch klein war. Mhm. Und viele sagten ihm, Digga, wenn du diesen Film annimmst, das wird ein Karrierekiller, bevor es überhaupt losgeht mit deiner Karriere, wirst du hier schon mit der Rolle, wirst du deine Karriere komplett killen. Aber er wollte diese Rolle wirklich, hat alle anderen Rollen, die dazwischen kommen, abgesagt, weil er sollte nämlich Ewan McGregor die Hauptrolle übernehmen. Mhm. Und Christian Bale himself hat Ewan McGregor überzeugt, abzusagen, damit er genommen wird. Fand ich auch geil. Der hat ihm wirklich voll gequatscht und da hat Ewan McGregor irgendwann abgesagt. Und die Regisseurin wiederum, Harron, die schon an Bord war, die hat gesagt, wenn Bale nicht gecastet wird, ist sie halt auch raus. Und dann hat die Produktionsfirma das Projekt größer angelegt. Weil Oliver Stone sollte dann Regie führen, Leonardo DiCaprio sollte Bateman spielen, er sollte die Hauptrolle übernehmen und Leonardo DiCaprio wollte 21 Millionen haben als Gage.
Okay.
Und dann haben die das Budget von 7 Millionen auf 40 Millionen erhöht. Weil du nämlich ganz andere Namen plötzlich an Bord hattest. Oliver Stone, Leonardo DiCaprio. Stone wollte James Woods besetzen, der wollte Cameron Diaz haben. Elizabeth Berkeley war plötzlich im Boot. Mhm. Und Chloe Sevigny ebenfalls. Und Chloe Sevigny ist dann die einzige, die dann wieder auch bei den neuen Plänen dann an Bord war, weil Leonardo DiCaprio hat dann abgesagt, um The Beach zu drehen. Mhm. Bei dem wurde natürlich auch abgeraten von der Rolle, die haben gesagt, ey, du bist gerade richtig groß bei diesen jugendlichen Teenies und so hin und her, du würdest dir mit dieser Rolle so viel versauen, was deine Fangemeinschaft angeht. Und dann hat er natürlich The Beach gedreht, hat gesagt, okay, American Psycho ist mir ein bisschen zu heikel, ich bin hier raus. Letzter Versuch des Studios, dann haben die versucht, Edward Norton zu kriegen für die Hauptrolle. Das hat irgendwie auch nicht funktioniert. Und dann ging man über zum Ursprungsplan, Harron sollte wieder Regie führen und ihr Wunschhauptdarsteller Christian Bale, den haben sie dann nach einem Hickhack von 10 Minuten haben sie den dann wieder an Bord geholt. Chloe Sevigny haben sie dann von diesem Oliver Stone-Plan auch noch übernommen.
Was heißt, nach einem Hickhack von 10 Minuten?
10 Monaten.
Ach so.
Also 10 Monate, wo praktisch Oliver Stone gebucht worden ist, wo Leonardo DiCaprio im Gespräch war, wo andere Schauspieler dann besetzt werden sollen. Okay. Das meine ich mit. Von wegen, das war ja ein ganz anderer Film. Und jetzt wieder Ursprungsregisseurin, ihr Lieblingsschauspieler Christian Bale besetzt und jetzt wurde es so umgesetzt, wie sie sich das vorgestellt hat.
Tja, wie so oft. Ein ewiges Hin und Her.
Und was soll ich dir sagen? Also, du hast ihn gesehen, der trägt diesen Film.
Der ist ja, klar.
Also es gibt ja eine einzige Szene, wo er in dem Film keine Rolle spielt.
Mhm.
Es gibt eine einzige Szene, wo er nicht drin ist quasi. Und
ja, das ist schon krass.
Ist schon krass. Das heißt, wir begleiten praktisch durch diesen kompletten Film. Und
aber es ist ja auch, die ganze Erzählstruktur ist ja sehr stark seine POV.
Voll. Also du siehst ja auch die ganze Zeit dieses Voice-Over. Und ich meine, Voice-Over hat ja mittlerweile so einen negativen Beigeschmack, weil viele sagen ja, Voice-Over ist scheiße und funktioniert nicht und ist einfach eine einfache Methode, um Filme zu erzählen. Aber man sieht doch immer wieder Filme, wo das halt geil ist. Und zum Beispiel American Psycho ist definitiv so ein Ding.
Ja, aber das meine ich, es kommt halt sehr stark auf die Erzählweise an. Also welchen Blickwinkel erzählst du? Und hier haben die sich halt ganz klar nur für diesen einen entschieden. Mhm. Und das ziehen sie aber konsequent durch.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch bei vielen Film-Noir-Sachen ist das ja auch so. Gerade eben, wenn du so einen Off-Erzähler hast, ist es ja oftmals halt dieser Blickwinkel.
Aber du, ich meine, bei Ad Astra hast du ja gesagt, es ist total beschissenes Voice-Over. Das war ja auch alles aus seiner Perspektive von Brad Pitt. Da war ja auch kein anderer involviert.
Ja, das ist ja noch kein Garant für einen guten Film.
Ja, weil du gerade gesagt hast, so, ja, wenn es aus der eigenen Perspektive ist, ist es okay. Aber da hast du ja gesagt, es ist ein
Nein, nein, ich sag nur, ich finde es halt gut, wenn sie sich für eine Sache entscheiden und dann nicht plötzlich im Film dann eben die Perspektive wechseln. Also, ja. Weißt du, weil ich glaube, dass hier bei American Psycho gehört eben schon auch stark dazu, dass diese krasse Gewalt, die du siehst, weil sie aus seinem Blickwinkel erzählt wird, halt damit auch legitimiert oder gerechtfertigt wird. Also weil der Film verurteilt das ja nicht aufs irgendwie in irgendeiner Form, was der da macht. Das findet ja dann über die anderen Figuren so ein bisschen von außen statt.
Durchaus.
Weißt du, aber du folgst ja ihm auf seinem irren Ritt und was er macht, ist aus seiner Sicht ja alles vollkommen selbstverständlich und legitim.
Total, ja. Klar.
Das meine ich. Und diesen Blickwinkel hat der Film.
Mhm. Aber man muss es natürlich nicht durch das Voice-Over erzählen. Man kann es natürlich auch durch die Handlung erzählen oder durch was er macht. Also das geht natürlich auch.
Aber ich glaube eben, dass es hier ein wichtiger Bestandteil ist, dass du so ein bisschen in seinem Kopf bist.
Ja, das bist du auch definitiv. Und der spielt das großartig. Also er spielt das am Anfang, kommt mir das so vor, als würde er overacten.
Ja, ja, der macht viel, auf jeden Fall.
Und dann auf der anderen Seite passt es aber dazu, weil das ja so eine Satire ist. Weißt du, das ist ja so, ist ja eigentlich so ein, der Film hat ja viele Aspekte der schwarzen Komödie. Das heißt, er überzieht ja diesen Yuppie-Status, und wie er redet und wie er spricht und dieses Geschwollene, wo du denkst so, er spielt das auf jeden Fall nicht subtil, aber es passt trotzdem so gut.
Ja.
Das ist wirklich krass. Und
das passt so ein bisschen, das meinte ich vorhin mit dieser Tom Cruise-Nummer. Das passt halt insofern toll, weil das eben auch so Leute sind, die gar nicht auf dem Zettel haben, dass sie sich drüber verhalten.
Ja, stimmt. Ja. Und so hat er sich, wenn er sich an ihm orientiert hat, dann hat er ihn auf jeden Fall gut kopiert.
Ja.
Ey, diese Sexszene vom Spiegel, Alter.
Herrlich.
Wo der irgendwie sein Bizeps und so weiter und hier und zeigt auf den
findet
Spiegel.
Findet sich selbst halt am geilsten.
Er findet sich so geil und beobachtet sich halt im Spiegel und die Frau, die er da gerade vögelt, die beiden, also bei diesem Dreier, das interessiert ihn halt gar nicht so. Er hat halt nur sich im Blick so und wie er gerade aussieht. Ja. Hammergeil, Alter, wie er das spielt. Der war halt übelst in Form wirklich für die Filme. Also das ist echt krass. Was für ein krasser Typ. Und der war ja damals noch nicht irgendwie groß bekannt und als der Film dann die Dreharbeiten vorbei waren und die hatten diese Abschlussparty, diese Drehparty mit dem Team, da hat er auf einmal wieder mit seinem walisischen Akzent gesprochen, hat auf einmal den amerikanischen Akzent, den er die letzten Monate hat auf einmal abgelegt.
Klar.
Und die Crew ist komplett zusammengezuckt. Weißt du, die ganze Zeit davon ausgealtert, das ist ein Ami, so. Und auf einmal redet er mit diesem walisischen Akzent, so, weißt du, wie er sonst immer spricht, so. Und er dachte so, Alter, was? Was geht denn jetzt ab, so?
Ja, geil.
War total erstaunt. Ja. Dann haben wir noch Willem Dafoe als Detective, der ihm so ein bisschen auf die Schliche kommt. Und warum wir nicht wissen, wie der tickt oder wie weit er ihm letztendlich auf der Schliche ist, das ist ganz interessant. Die Regisseurin ließ ihn nämlich von jeder Szene, wo er im Bild war, 3 Versionen drehen. Die hat gesagt, pass auf, spiel mal die Szene, als würdest du Bateman verdächtigen.
Mhm.
Spiel mal die Szene, als hättest du keine Ahnung, dass Bateman was damit zu tun hat.
Mhm.
Und spiel mal eine Mischung aus beiden.
Okay.
Und dann hat er praktisch immer so, ist ja die jeweilige Szene, wo er drin war, immer so dreifach halt angegangen mit diesen 3 Ansätzen.
Ja.
Und sie hat sich dann immer eine von diesen Versionen ausgesucht, die sie dann im Film eingesetzt hat.
Mhm.
Was dann auch variiert von Mal zu Mal. Und das finde ich auch super interessant, wie sie das gemacht hat, wie sie da angesetzt hat.
Ja, geil.
Sieht man auch selten so, oder? Diese Taktik.
Ja, also vor allem die Zeit musst du erstmal haben, weil das sind Gedanken, die sich wahrscheinlich viele Regisseure im Vorfeld über Figuren machen.
Mhm.
Nur du musst dann eigentlich aus Planungsgründen eine Entscheidung treffen, weil den Luxus, jede Szene in 3 Varianten zu drehen, den musst du halt auch erstmal haben.
Das auf jeden Fall.
Wo sind die denn jetzt schlussendlich mit dem Budget wieder gelandet? Weil du meintest, zwischenzeitlich waren sie dann auf 40 hoch, sind sie wieder auf die 7 runter?
Die sind wieder auf die 7 Millionen runter.
Was
für das Studio natürlich dann wieder ein überschaubares Risiko ist.
Mhm.
Um jetzt mal vorwegzugreifen, das ist interessant, weil die haben 34 Millionen Boxoffice gemacht mit American Psycho.
Okay.
Das heißt, bei der Ursprungsversion, bei der Studioversion, wäre es nach dem Ergebnis ein Minusgeschäft gewesen.
Ja, klar.
Du weißt natürlich, ob das Ergebnis dann nicht variiert hätte mit einem anderen Darsteller oder so. Aber so war es ein erfolgreicher Film. Andersrum wäre es vielleicht ein Minusgeschäft. Das hat.
Naja, also ich meine, wir hätten uns den alle natürlich trotzdem angeguckt, wenn da die DiCaprio oder so jemand in einem Oliver Stone-Film den Massenmörder spielt.
Aber man weiß natürlich nicht. Die ganze Fanbase von DiCaprio, die ihn vorher aus Romeo und Julia und Titanic gekannt hätten, die wären vielleicht nicht ins Kino gerannt.
Naja, gesagt, hätten sie dann eventuell was am Rating gemacht, was dann natürlich wieder sehr schade gewesen wäre für den Film und. Also da steckst du nicht drin.
Da ist ein Rattenschwanz dran.
Was hat denn der jetzt schlussendlich für eine Freigabe?
Also im Moment 16. Ich weiß nicht, ob er damals auch mit 16 im Kino war, aber im Moment hat er eine 16er Freigabe.
Ja.
Aber war schon damals trotzdem ein ungewöhnlich gewalttätiger Film, auch von der Story und von der Handlung, auch wenn die nicht jede Szene explizit gezeigt haben.
Mhm.
Deswegen war es auch schwer, die Regularien der gestellten Designerlabels irgendwie einzuhalten. Weil Bateman durfte zum Beispiel Cerruti-Anzüge tragen. Mhm. Da hatten die nichts dagegen. Aber er durfte die Anzüge nicht tragen, während er mordet.
Ja, kann ich mir vorstellen. Das war die Vorgabe. Klar.
Alle durften Rolex tragen, außer Bateman. Bei dem durfte man keine Rolex tragen, weil er ist der Mörder. Das sind so alles die Vorgaben. Calvin Klein sagte erst zu, dann sagte Calvin Klein ab. Corps de Garçon, die stellen diese großen Taschen her, wo ja unter anderem auch eine Leiche später transportiert wird.
Ja, Corps de Garçon.
Wie heißen die?
Corps de Garçon.
Corps de Garçon. Die wollten dann natürlich nicht ihre Taschen zur Verfügung stellen für Leichentransporte. Da sprang dann Gaultier ein und hat gesagt, okay, unsere Taschen könnt ihr benutzen, kein Problem.
Ja, aber klar, da hängt imagemäßig so viel dran.
Ein
ne?
Logo, ja, klar. Einerseits ist Image, andererseits bist du natürlich in einem Film zu sehen und deine Produkte und so, merkt sich auch jeder. Vielleicht findet es ja manche auch cool, dass er benutzt, kaufen sich dann die Anzüge, weiß man ja nicht so, weißt du, ist es rufschädigend oder ist es ruffördernd? Das ist ja immer so eine Sache und da muss man dann auch verschiedene Sachen beachten. Fand ich auch interessant.
Ja, voll gut.
Ja. Ja, und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hab's gesehen. 2002 gab's ein Sequel mit Mila Kunis. Kennst du das? American Psycho 2.
Das heißt auch wirklich American Psycho 2?
Das heißt wirklich American Psycho 2.
Nee, kenne ich nicht.
Sei froh.
Hast du es gesehen?
Das ist so ein schlechter Film, Alter.
Okay.
Also pass auf, die einzige Parallele zu American Psycho ist, dass Mila Kunis eine ehemalige Überlebende von Bateman spielt, die ihm praktisch entkommen ist und dann anfängt auf ihrer Uni, wo sie damals irgendwie, oder auf ihrer Highschool, wo sie halt irgendwie stationiert ist, da fängt sie dann halt an, selber so einen Mordgedanken zu kriegen. Das ist die Story von American Psycho 2.
Jetzt könnte man sich da natürlich schon fragen, wenn die einen Angriff von ihm überlebt hat, warum ist die nicht zur Polizei gerannt und hat ihn angezeigt?
Weiß ich nicht.
Ja.
Wir wissen natürlich auch nicht, was aus Patrick Bateman geworden ist. Vielleicht hat sie ihn ja angezeigt, vielleicht ist er im Knast, vielleicht ist er tot. Keine Ahnung. Spielt ja ein paar Jahre später.
Mhm.
Weil der spielt ja nicht in den 80ern, sondern der spielt ja dann, als er gedreht worden ist, im Jahr 2000 oder so. Aber echt ein beschissener Film.
Eins der Kinder, die er leben gelassen hat.
Es hat einfach sowas von nichts mit der Vorlage zu tun oder mit dem ersten Teil oder überhaupt die Handlung und die Story. Das ist einfach nur Bullshit. Einfach nur so, ja, die kennen sich.
Ja,
das ist der ganze Zusammenhang, die kennen sich halt.
Ja.
Aber ein interessanter anderer Zusammenhang.
Hat da auch sie Regie geführt?
Nee, war sie nicht. Nee, das war jemand anders. Der hat bei IMDb und so, hat er wirklich katastrophale Zahlen und so, habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben. Tja. Aber ein anderes Buch von Bret Easton Ellis, Rules of Attraction, die Regeln des Spiels, was er auch verfilmt
hat. Ach, das ist auch von ihm, okay.
Das ist auch von ihm und interessanterweise James Van Der Beek, der die Hauptrolle spielt, er spielt Batemans Bruder, Sean Bateman.
Okay.
Er ist quasi der Bruder von Patrick Bateman.
Ja, wie geil.
Ja, muss man auch erstmal wissen und checken. Fand ich auch ganz interessant. Ja. American Psycho, immer noch ein geiler Film. Mir gefällt der sehr. Ich sehe den sehr gerne. Ich finde den kurzweilig und finde den abgefahren und ist ein geiles Ding. Funktioniert nach wie vor auch im Jahr 2021.
Es wird schwierig, Punkte zu raten.
Es wird schwierig, findest du?
Ja, weil für mich ist es aber halt auch, weil ich den damals sehr geliebt habe und jetzt auch einfach so aus so einer Nostalgie raus. Für mich ist es ein 10-Punkte-Film.
10 Punkte von Lee.
Und das wird...
Schreibe ich schon mal auf.
Ja, mach das. Ich... Willst du klingeln, ja?
Ich weiß nicht. Ich halte meine Hand erstmal ran. Das muss nicht sein. Ja?
Was ist das denn jetzt für eine Spielweise, Alter?
Das ist nur, damit ich schneller bin, falls wir klingeln.
Alter, das ist gar nicht manipulativ, was du hier machst. Fuchs.
Wie er mich anguckt, wie ich hier den Finger in der Fahrradklingel habe. Nein, das muss nicht heißen, aber ich bin halt schneller, wenn wir halt klingeln sollten.
Ach, chill doch. Das ist so hart, Alter. Damit beeinflusst du mich so gerade so übel.
Nein, das war wirklich nur ein Witz. Also lass dich jetzt nicht immer klingeln irritieren, müssen keine 10 bei mir sein. 101 Minute, Jahr 2000, Komödie, Krimi, Drama, American Psycho. Punkte. IMDb 7,6. Metascore 64. Gar nicht mal so gut.
Nee, das ist nicht gut.
Rotten Tomato 6,3. Und 4 von 5 von Audience. Also die Kritiker sind hier medium unterhalten und Letterboxd ist hier bei einer 3,9.
Ist ja auch noch relativ verhalten, ne?
Mhm. Wann hast du den denn zuletzt gesehen?
Ja, schon Anfang 2000er, glaube ich. Also
okay,
definitiv auch schon eine Weile her.
Aber du machtest den sehr. Aber du wirst
ja, jetzt ich habe den mehrfach gesehen und fand den jedes Mal gut.
Okay, krass. Ist ja natürlich auch ein gutes Zeichen, wenn du den Buchvergleich hast, wo ja viele Filme abkacken, dass du dann trotzdem sagst, der Film ist geil.
Ja, doch.
Okay.
Hast du denn irgendwas auszusetzen, um nochmal so zu fragen? Also weil was ich jetzt halt heute nicht mehr wüsste, ist, ob der sich nicht wirklich an manchen Stellen dann zieht oder...
Nö. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Film nicht für jeden ist.
Naja gut, das musst du aber nicht aussetzen an dem Film.
Nee, ich persönlich habe da nichts dran auszusetzen.
Nee, kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen, dass das manchen Leuten nix ist.
Muss aber natürlich nicht zwangsläufig sein, hatten wir ja schon, dass das bei mir volle Punktzahl bedeutet.
Ja, nee. Du, ich sag 9,5.
9.
9 sind's? Mhm. Ah, okay, das war jetzt immerhin mein zweiter Impuls.
9 für American Psycho.
So, mal wieder 0,5 daneben. Das ist irgendwie die Standardantwort heute.
Well, that seems to be the number one answer today.
Mal gucken. Schöner Akzent.
Ja, ne?
Ja. Ja, 9 von 10 für American Psycho. Ist echt, ist ein geiler Film. Offensichtlich auch von mir aufgewertet worden, weil ich habe ihn bei Letterboxd noch mit 4 Sternen gewertet. Das entspricht ja so 8, maximal 8,5. Dann bin ich jetzt nochmal einen halben Punkt hochgegangen.
Mhm. Na, ist doch gut.
Ja, also insofern, ist geil.
Spricht sehr für den Film.
Ja, ist geil. Ich meine, du 10, ich 9. 19 Punkte von 20. Freunde, wer den noch nicht kennt, das ist schon geiler Yuppie-Abgesang der 80er Jahre. Also ist eine schöne Satire mit viel Blut. Gefällt mir.
Ist der eigentlich auf unserem Poster?
Nee, der ist nicht drauf.
Okay. Der ist nicht drauf.
Ja, bei mir definitiv drauf.
Filme, die man gesehen haben muss, ja. Das kannst du laut sagen. Also gerade so, wenn man so zurückblickt und sagt so, welche Filme sind maßgeblich wichtig in den 2000er Jahren, da muss American Psycho auf jeden Fall genannt werden. Also der ist da hundertprozentig in dieser, wenn du da 100 Filme nennen würdest, die so in den 2000er Jahren, die man gesehen haben muss, das ist einer, den man gesehen haben muss.
Finde ich auch. Da sind wir uns definitiv einig.
Cool. Was hast du noch dabei?
Ja, ich habe jetzt mal einen Losfilm hier.
Losfilm wird mal erfüllt.
Ja.
Da sind ja 2, glaube ich, noch unterwegs bei dir.
Genau. Und ich habe jetzt mal den älteren zuerst geguckt.
Danke, Dennis.
Nee, der ist von Alessandro.
Ach, der? Ach ja, stimmt, der ist ja der ältere.
Ja.
Stimmt. Richtig.
Ein italienischer Film. L'Emigrante. Auf Deutsch, der Kleine mit dem großen Tick. Ja. Kennst du den?
Bei dem Würfer an Celentano-Film, ist doch ein Celentano-Film,
ist oder? Ein Celentano-Film aus dem Jahr 1973, so einer seiner ersten.
Genau, bei dem Würfer an Filmen, die ich mit Adriano Celentano irgendwann mal im Fernsehen oder außerhalb vom Fernsehen gesehen habe, würde ich jetzt nicht beschweren, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber das ist jetzt keiner von denen, wo ich sage, kenne ich auf jeden Fall. Ja.
Ey, ey, oh, ey, oh, oh, ey!
Da muss schon einer unserer Italien-Samples auf jeden Fall herhalten.
Einer von der Sorte, ja.
Schöne Grüße an hier
Alessandro.
Frau ohne Gewissen, an Alessandro.
Ja, eben. Ich kann auch mal einsteigen mit dem, was er darüber gesagt hat.
Tut mir leid, wie in dem Adriano Celentano-Film. Ich hab den jetzt nochmal geguckt, ne? Boah, der ist nicht gut, ey. Das ist richtig langweilig.
Ja, das ist schön, dass er da reingeschmissen hat.
Da freut man sich doch gleich, dass er den Film da reingeschmissen hat. Ja.
Beste Voraussetzung, Alter.
Aber er hat sich auch gerechtfertigt hier.
Ich kann mich gar nicht mehr an den erinnern oder so, oder überhaupt, welcher das ist von denen. Ich habe immer geguckt, okay, das war kein guter Alter, echt nicht.
Das ist so geil, dass er sich entschuldigt für sein.
Ja, aber recht hat er.
Er meint ja also, dann auch so von wegen so, ey, ich habe da so viele geile Filme reingeschmissen. Ja, zieht ihr denn ausgerechnet?
Das war das hier.
Wieso? Bei den ganzen guten Filmen, die ich euch in diesen verfickten Topf da werfe, wird jetzt der letzte oder noch ausgerechnet der gewählt. Es ist unglaublich.
Aber das können wir wirklich nutzen als Aufruf an die Leute, die uns hier Filme in den Lostopf schmeißen. Klar macht man das vielleicht mal so, ach, mir fällt nichts ein, ich nehme den. Aber bitte bedenkt, dass wir die gucken, gegebenenfalls. Wenn sie gezogen werden, dann muss ich den natürlich auch gucken. Und so musste ich jetzt auch durch diesen Film durch.
Muss durch. Aber um jetzt mal die Leute in Schutz zu nehmen, es können natürlich auch Filme sein, wo die ja uns vorhorchen lassen, ob die Filme gut sind.
Ja.
Also weißt du, es kann natürlich sein, dass sie sagen, ey, ich habe diesen Film damals, so wie ich bei Zero Boys. Ich habe ja Zero Boys reingeschmissen, den Film fressen. Ich wusste ja gar nicht mal, ob der noch funktioniert, ob der cool ist.
Ja.
Jetzt denke ich so, okay, geteiltes Leid ist halbes Leid, aber so richtig geil ist der nicht mehr.
Mhm.
Also man kann ja auch was reinwerfen in dem Hinterkopf haben, so von wegen, naja, mal gucken, wie die ihn finden, mal gucken, ob der noch geht.
Ja. Aber eben, also mit den Gedanken ist Alessandro da ja scheinbar nicht ran, weil er ja offenbar selber nicht mehr so wirklich auf dem Zettel hatte, ob der Film was kann oder nicht.
War aus dem Affekt.
Ja. Der Kleine mit dem großen Tick.
Klingt ja nicht so gut hier, der Einstieg.
Der übrigens... Der deutsche Titel ist ja völlig sinnfrei, weil L'Emigrante heißt ja eben schlichtweg der Einwanderer.
Mhm.
Oder Quatsch, Auswanderer. Jedenfalls Nee, Einwanderer, so rum. Jedenfalls heißt der eben auf Deutsch Der Kleine mit dem großen Tick und auf Englisch, also internationale Vermarktungstitel, ist Little Funny Guy.
Wird immer besser.
Little Funny Guy.
Also,
Alter.
Und das Ding geht eine Stunde 55 Minuten.
Stunde 55, ist ja nicht kurz.
Nee, eben.
73, ja?
Und die ziehen hier was auf, ja, von 73.
Okay.
Die ziehen hier was auf. Genremäßig steht hier Comedy und Crime drauf. Und wie du schon gesagt hast, in der Hauptrolle Adriano Celentano. Der spielt hier Peppino Cavallo. Die steigen aber ein bisschen früher ein. Wir befinden uns in Neapel und laut IMDb ist es Ende, so, oder ist um 1900, was nicht so wirklich sein kann.
Mhm.
Beziehungsweise die Haupthandlung des Films soll um 1900 spielen, das haut aber nicht hin. Deswegen, also ich glaube eher, dass der Beginn des Films ist so um 1900, weil wir sehen einen kleinen Jungen mit seiner Mutter, wie er den Vater verabschiedet, der auf ein Schiff geht, um damit nach Amerika zu fahren.
Ja.
Und dann gibt es einen Zeitsprung und wir sehen den Anfang 20-jährigen Peppino, den ehemals kleinen Jungen von damals, der jetzt eben vermeintlich erwachsen ist und sagt, ich will auch nach Amerika meinen Vater finden. Ich habe von ihm geträumt, der sieht super aus in meinem Traum, der hat's ganz toll da, ich will nach Amerika und meinen Vater finden, weil die Mutter hat eben, nachdem der Vater dann abgereist ist, hat sie irgendwie nicht wirklich was anbrennen lassen, hat noch 6 andere Kinder in die Welt gesetzt mit dem nächstbesten Typen.
Okay.
Und die schlafen dann alle in einem gemeinsamen Raum und eben nebenan schläft Peppino und der wacht dann auf und sagt, ich hatte diesen Traum, jetzt will ich nach Amerika.
Mhm.
Also will er auswandern und da ist dann aber das Problem, dass die ihm bei der Auswanderung sagen, ja Moment mal, du hast noch gar keinen Wehrdienst geleistet, du darfst nicht auswandern. Dann sagt der, ey, ich bin Einzelkind, ich muss keinen Wehrdienst leisten. Dann sagen die, nee, die Regeln haben wir geändert, das ist jetzt so, ohne Wehrdienst kommst du hier nicht raus.
Ach so.
Was ist die Lösung? Na? Ist das naheliegendste?
Auswandern.
Ja, eben, wie kommt er jetzt aus dem Land raus?
Weiß ich nicht.
Er gibt sich als Frau aus.
Ach so.
Natürlich, weil die müssen ja keinen Wehrdienst leisten.
Ach so ist das. Okay.
Also verkleidet sich Peppino als Frau und kommt so an Bord, um nach Amerika auszuwandern.
Das sind ja schon mal lustige Voraussetzungen.
Ja, das ist wahnsinnig lustig, weil da liegt er dann in einem Raum mit einer Menge anderen Frauen und guckt dann dabei zu, wie die eine ihr Kind stillt und muss sich da halt erstmal beherrschen und dann wird die Nummer aber aufgedeckt, beziehungsweise er fliegt auf, weil er es nicht lassen kann, im Stehen zu pissen. Ja, dann fallen sie eines Nachts über ihn her und er muss halt flüchten, geht dann eben hoch irgendwie ans Deck, wo er auf die zweite Hauptrolle trifft. Rosita Flores, eine Sängerin, die dort auch gerade rüber macht von Italien in die USA und dann
ja,
bekannt ist und da ihre Schergen hat. Gespielt von Claudia Mori. Die hat auch in Rock und seine Brüder, den man echt kennen könnte, mitgespielt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Bekannter Film.
Hat sonst nicht so viel gemacht, ist ja auch noch Sängerin und seit 64 mit Celentano verheiratet. Und haben
seine
3
Frau.
Kinder. Das okay. ist seine Frau. Wusste ich auch nicht.
Mhm.
Und ja, er ist schockverliebt vom ersten Moment an, ne? Und er ist ja zu dem Zeitpunkt aber noch als Frau unterwegs. Dann will sie den als Gehilfin zu sich aufs Zimmer lassen, weil sie sagt, irgendwo musst du ja schlafen und bei mir hier kannst du mir beim Umziehen helfen und so weiter. Das dauert irgendwie eine Minute, dann gibt der Preis, dass er ein Mann ist, dann holt sie ihre Schergen, die prügeln ihn da raus, beziehungsweise er prügelt sie raus, jedenfalls muss er dann halt wieder irgendwo anders unterkommen.
Mhm.
Dann landen sie aber irgendwann in Amerika mit dem Boot und dann beginnt er seine Suche nach seinem Vater. Und da macht er dann die ganzen vermeintlich lustigen Stationen durch. Versucht halt verschiedene Jobs, lernt relativ schnell auch einen anderen Typen kennen, Tony, der dann so sein Homie ist, gespielt von Lino Toffolo. Den kannte ich echt primär aus so anderen Schranken. Kennst du noch diese ganzen, gab doch so in den 70ern, Anfang der 70er, diese italienischen Filme, wo sehr viele Menschen andauernd relativ viel nackt sind. So, wo auch Senta Berger irgendwie andauernd halb nackt war. Weißt du, so, wie hießen die denn alle, Mann? War irgendwas, wo als die Frauen noch Schwänze hatten? und sowas oder wild trieben es die alten Germanen und sowas. Man, die kennst du garantiert.
Wild trieben es die alten Römer, kenne ich,
glaube
ich.
Oder so, oder so rum, ja, das ist bestimmt auch so. Ey, also da gab es unzählige, jedenfalls in solchen Filmen hat der eigentlich primär mitgedacht, daher kenne ich den.
Das ist ja die gleiche Zeit, wo in Deutschland auch so eine Welle losgetreten worden ist mit Ingrid Steger und damals.
Ja,
auch
genau,
so
diese so Lederhosen-Filme und so.
Genau, so eine seichten Sexklammer und keine richtigen Pornos, aber auch nicht so richtig jugendfrei und irgendwas dazwischen.
Und halt handlungsmäßig meistens völlig Banane.
So richtig albern, ja.
Ja, jedenfalls ist er dann eben Tony, sein Homie, der ihm dann irgendwie hilft bei dieser Tagelöhnerei und dann versucht er halt die verschiedensten Jobs durch, ne? So, und sucht dabei seinen Vater. Und das ist eben selten lustig, dann will er natürlich auch immer wieder, weil Rosita dann da weiter singt und die ist halt so ein bisschen, ihr Patenonkel ist dann so Mafia-Boss und deswegen geht's ihr ganz gut, aber das macht's halt auch für Peppino relativ schwierig, an sie ranzukommen, aber das ist dann auch so ein ewiges Hin und Her. Irgendwann ist er an ihr dran, kann ihr seine Liebe gestehen und dann geht so ein ewiges Hickhack los zwischen, er muss sie davon überzeugen, dass sie ihn auch will und bis sie dann zusammenkommen, ist es halt ein ewiges Hin und Her. Und selbst als sie dann zusammen sind, ist es erst recht ein ewiges Hin und Her. Sie an einer Stelle muss sie dann irgendwie weg, weil sie irgendwo anders singen muss, ist sie ein paar Tage weg und sagt, hey, hier, wir trennen uns, weil das ist alles nichts und du bist jetzt viel zu aufdringlich und so. Und dann sagt er, hey, ich werde mehr Kohle haben als du, wenn du wiederkommst und so. Und dann steigt er halt innerhalb dieser Mafia-Kreise auf, weil er dann eben da beim Don Nicolone anheuert und da ganz schnell sich beweisen kann und aufsteigt. Und dann ist es plötzlich so ein Pate-Ding. Dieser Film, musst du dir so vorstellen, der Anfang ist wirklich hier The Immigrant von Chaplin. Und danach ist es so, möcht's gerne der Pate sein. Und das aber immer mit so vermeintlich lustig, das ist wirklich das ungewollte Kind von The Kid und dem Paten. Was richtig scheiße behandelt wird und auf Geburtstagen immer vorgezeigt wird. So.
Okay, was für ein wirrer Mix auf jeden Fall. Okay.
Und das zieht sich dann eben echt und ist witzmäßig, es funktioniert leider kein einziger Witz. Das ist schon übel.
Das ist sehr ärgerlich.
Ja. Dann taucht, auch als er dann noch so ein bisschen obdachlos unterwegs ist, taucht dann eine Pamela auf, gespielt von Sybil Danning, die ja auch so eine B-Movie-Queen ist.
Auch ein Pornostar gewesen damals, ja.
Ja, die rennt ihm dann, aus irgendeinem unerklärlichen Grund findet die ihn total heiß. Von Rosita kriegt er die ganze Zeit gesagt, wie hässlich er ist. Und die Pamela rennt ihm dann aber die ganze Zeit hinterher und er will die aber nicht.
Mhm.
So, wo du denkst, okay, du bist gerade ein obdachloser Typ in New York und suchst eigentlich deinen Vater und so eine heiße Blonde rennt dir die ganze Zeit hinterher und bietet dir sonst was an, die hat offensichtlich Kohle, ist klar, dass du das nicht willst. So, ja. Er ist ein Anständiger, der Peppino. Und sein Homie, der ist dann eben auch so ein Tagelöhner und versucht dann immer irgendwelche Jobs abzugreifen und das gelingt aber nie so wirklich. Der verkauft dann ab einem gewissen Punkt seine Zähne, damit er Kohle hat, um was zu essen. Hahaha. Weißt du?
Okay.
Weil das, dann bestellt er natürlich nur Suppe und Kartoffelpüree und so, weil er hat ja keine Zähne mehr. Schisse?
Ja, ich verstehe, was der Witz daran ist, aber
Ja.
Und geht so.
Ja, eben. Und so zieht sich das aber halt leider durch den ganzen Film.
Hm.
Und deswegen ist es wirklich ganz fieser Mix. Und ich weiß nicht, was die hier vorhatten.
Ja.
Ja. Das Abgefahrene ist, ne, wie gesagt, eine Stunde 55. Ich habe es mir aufgeschrieben, die Stelle. Bei einer Stunde 27 fährt er mal in so einem gelben Auto, was dann eben neu ist. Und da habe ich realisiert, ich kenne den Film.
Ach, da hast du Ries. Okay.
Also, weil es ist halt so, ich war in meiner Kindheit halt wirklich viel im Tessin. War ich immer jedes Jahr mal so ein paar Wochen im Tessin bei meinem Cousin und seiner Familie,
ja.
Also bei meiner Tante im Grunde. Und dann haben wir halt immer italienisches Fernsehen geguckt. Und deswegen habe ich gefühlt wahrscheinlich jeden Celentano-Film gesehen.
Okay.
Weil auf den konnte man sich halt relativ gut einigen, ne, so, weil der war halt lustig, haha. Und da ist nie was groß Schlimmes passiert. Im schlimmsten Fall eben hat man Brüste gesehen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob es das ist, aber es ging mir halt trotzdem so, dass ich durch den Film, auch so scheiße ich die Handlung fand, ich gucke mir trotzdem gerne Celentano an.
Mhm.
Also weil irgendwo hat er bei mir so einen besonderen Platz im Herzen. Ich weiß
nicht warum.
Ein cooler
Typ. Also
natürlich,
er ist ja schon ein cooler Typ.
Auf jeden Fall ist er ein cooler Typ und er ist halt vor allem für mich so ein Teil meiner Kindheit.
Ja, das stimmt.
Und ich bin da irgendwie, knüpft das immer noch bei irgendwas an. Ich kann es dir nicht erklären, weil objektiv ist das wirklich ein grauenhafter Film.
Okay.
Weil den kannst du niemandem empfehlen, Alter. Das ist so, ey, Chaplin, gut, zu dem Zeitpunkt hat er noch gelebt, aber sonst später hat er sich dann auf jeden Fall im Grab umgedreht.
Mhm.
Weil, Alter, das ist echt bitter gebeitet an allen Stellen so. Und dann denke ich mir auch so, okay, und jetzt ist er Gangster oder was? Jetzt ist er der Pate, Alter, really? So.
Das klingt auf jeden Fall albern.
Ist es.
Also er war ja immer ein bisschen albern in seinen Filmen. Aber die Filme, die ich halt mag von ihm, ich weiß nicht, ob du Asso kennst zum Beispiel, wo er diesen Zocker spielt.
Naja, das, was ich ja damit sagen will, ist, dass ich echt das Problem habe, wenn ich jetzt nach anderthalb Stunden im Film realisiere, den kenne ich.
Ja, okay.
Ich habe halt in meiner Kindheit, habe ich die eben, glaube ich, alle gesehen.
Mhm.
Aber das ist halt völlig ein Brei. Ich könnte die nicht mehr auseinanderhalten.
Es gibt halt so Filme von ihm, die mag ich sehr und die werde ich auch in Zukunft mögen. Und Asso ist zum Beispiel auch so ein Film, wo er so ein Zocker spielt. Da wischt er halt die Karten, wirft die halt so rückwärts hinter sich weg,
mhm,
und fängt die Karten aber wieder auf. Weißt du, das ist praktisch so, dass das Bild sofort wieder zurückgespult wurde. Das ist natürlich völlig albern, aber trotzdem ist der Film geil und lustig. Oder hier Bluff mit Anthony Quinn, wo auch so, mhm, die beiden so eine Betrüger spielen. Oder hier Der gezähmte Widerspenstige, wo Ella Mutti mit diesem Bett zum Beispiel, mit dem Traktor so, wo er,
okay, ja,
diesen Traktor ans Bett hängt und
ja,
Katern und Ella Mutti durch die Stadt, so während Dino schläft oder wenn er aufwacht und so. Also es sind schon, er hat schon 3-4 Filme gemacht, die immer noch gut sind, die immer noch lustig sind auf jeden Fall, aber klar, ist nicht mehr alles geil.
Nee, aber deswegen sage ich ja nur, er kriegt bei mir halt wirklich irgendwie, ich kann dem Film keine wirklichen Props geben, aber ich gucke mir halt trotzdem gerne Adriano Celentano an.
Ja, verstehe
ich. Das ist völlig absurd eigentlich.
Verstehe ich. Nur leider hier ein bisschen zu lang und in einem schlechteren Film.
Ja.
Ja.
Also, Regisseur war Pasquale Festa Campanile. Das Traurige ist, der Herr war schon Oscar-nominiert fürs Drehbuch, wohlgemerkt. Der hat die 4 Tage von Neapel geschrieben und auch echt noch so das eine oder andere. Ich glaube, eben bei Rocco und seine Brüder war der auch involviert ins Drehbuch.
Mhm.
Autoren waren noch zwei andere dabei, die auch nicht wirklich namhaft sind, was ich aber abgefahren finde, weil ich habe hier irgendwann dann notgedrungen auf so filmische Sachen geguckt, ne, und habe dann wirklich viele Achsensprünge und so ein Shit festgestellt und fand wirklich so ein paar Kamerasachen auch echt nicht gut und zum Teil auch wirklich schlampig und so. Aber klar, war jetzt wahrscheinlich nicht das höchste Budget, was so ein Film in der Zeit jemals gehabt hat. Trotzdem eben habe ich dann angefangen, auf sowas zu achten und wollte dann nachgucken, wer hier den Film geschnitten hat.
Mhm.
Und auch das war ein namhafter Name, weil Mario Mora, der hat halt auch einfach auch schon hier Battle of Algiers geschnitten, was ein wirklich ein geiler Film ist. Oder Cinema Paradiso, meines Erachtens auch Oscar nominiert, ne?
Mhm.
Und auch wirklich ein geiler Film. Und dann sowas.
Krass.
Also ist schon irgendwie strange. Aber der funktioniert nun wirklich nicht.
Ich habe auch gerade nochmal nachgeschlagen, weil ich wissen wollte, wie der Synchronsprecher hieß. Weil Adriano Celentano war ja auch bekannt dafür, so im DDR-Fernsehen zum Beispiel, damals diese ganzen Filme über Spencer, Adriano Celentano, Louis de Funès. Die wurden ja auch durch die Synchro aufgewertet.
Klar.
Weil du hast ja diese Schnodder-Synchro gehabt praktisch, die, wo du teilweise mehr Witze eingebaut hast, als im Original drin waren.
Mhm.
Und das war Thomas Danneberg, der tatsächlich eine Menge damals gemacht hat. Aber was ich auch interessant war, was ich nicht wusste, unter anderem hat Heiner Lauterbach und Harald Junke haben Adriano Celentano synchronisiert.
Ach echt?
Das wusste ich zum Beispiel nicht.
Harald Junke? Ja.
Aber Thomas Danneberg, der war so 70er, 80er Synchros von diesen europäischen Komödien, der war da definitiv groß, also hat einiges gemacht.
Denke ich mir.
Ja, und Adriano Celentano seit 92 keinen Realfilm mehr gedreht. Danach hat er sich so ein bisschen auf Musik konzentriert und auf Fernsehen. Aber 1992 war er das letzte Mal im Realfilm zu sehen.
Mhm.
Habe ich auch nicht gecheckt, dass der eigentlich danach gar nichts mehr gemacht hat nach 1992. Der hat sich komplett vor der Kamera zurückgezogen.
Ja gut, ist auch nicht mehr der Jüngste, ne?
Nee, der ist nicht der Jüngste. Was haben wir denn hier für ein Geburtsdatum?
Aber eben immer noch verheiratet.
38, geboren in Milano.
Ja, siehst du?
Da hat er schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Na gut, also wenn du willst, sage ich was zu den sehr überschaubaren Zahlen hier, weil...
Was hast du denn gefunden?
Es gibt einen IMDb-Score, der liegt bei 5,7.
Mhm.
Und das war's im Grunde schon, weil der Film hat keinen Metascore. Es gibt auf Rotten Tomatoes, wenn du in Celentanos Filmografie guckst, gibt es den Film. Mhm. Und da steht aber dabei, dass der Film no Score hat, weil es halt nicht ausreichend Bewertungen gibt.
Naja, das hat man manchmal.
Ähnlich auf Letterboxd, da haben den ganze 55 Leute gelockt und das reicht wohl nicht aus, um einen Durchschnittswert zu kriegen.
Das ist ein bisschen wenig. Dann hast du eins von diesen obskuren Picks, wo du kaum halt Leute hast, die den gesehen haben, die am Ende dann in deiner Tabelle auftauchen als
Juhu.
Most Obscure. Ja, Zero Boys war auch nicht die Welt. Ich habe gerade mal geguckt, waren 1600 Leute, die den gerade mal gelockt haben. Auf der ganzen Letterboxd World. Das ist auf jeden Fall auch nicht viel.
Ja, 1000 mehr als bei mir, ne?
1000 mehr als bei dir.
Oder wie viel waren es? 1600?
Ja, 1600.
Ja, waren sogar 1500 mehr als bei mir.
Respekt, hatte die auf jeden Fall eine Rarität hier in den Lostopf geschmissen.
Ja.
Ey, das ist ja jetzt echt nicht leicht, Alter. Also, das Einzige, was dir wirklich gefällt an dem Film, ist, dass du Adriano Celentano gerne siehst.
Ja, und
dem
aber, gerne zusiehst. Aber der kriegt auf jeden Fall von mir echt einiges an Nostalgiepunkten, wie gesagt, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Celentano-Fans hier eventuell sogar Spaß haben.
Aber du bist doch Fan.
Ja, nicht so, dass mir das gefällt.
Okay.
Deswegen, ich merke halt, dass das offenbar noch so ein Relikt aus der Kindheit ist, dass ich mir den halt einfach gerne reinziehe, weil irgendwie, also gefühlt all seine Manierismen kenne ich auswendig. So.
Mm.
Weiß nicht, ob es das ist, aber
ich meine, guck mal, du hast
deswegen, die Samples. Ich habe hier echt zwei Augen zugedrückt.
So. Okay, aber du hast die Samples von Alessandro gehört. Alessandro ist ja noch Landsmann von ihm. Bei ihm ist er Herz, italienischer, großer Nationalhelde. Weißt du, und sogar er sagt, ey, ich entschuldige mich für diesen Film, das ist wirklich kein guter und so.
Ist auch wirklich kein guter. Also deswegen, sag ich sag dir halt nur trotzdem, ich habe hier zwei Augen zugedrückt.
Hm. Okay, ich nehme die goldene Mitte und sag 5.
4.
4 hast du noch gegeben.
Ja.
Okay. 4 von Lee.
Ja, aber also ohne Scheiß, objektiv wären das wahrscheinlich, wäre das ein halber Punkt oder so.
Ja, ja, das ist ja bei Zero Boys ähnlich. Wenn ich den Film objektiv bewerten würde, wären es auch keine 6, sondern halt ein 3 oder so. Da bin ich, also klar sind das zwei Paar Schuhe. Kann man nachvollziehen. So, wo sind wir jetzt gelandet?
Wie?
Punktemäßig?
Na, bei 4. Oder was?
Insgesamt natürlich.
Sind wir schon durch?
Wir sind durch.
Ah.
Schon fertig.
Ach so?
Diese kleine Sommerepisode.
Ach so, ich dachte... Wir machen das anders, aber gut.
Ach so, wolltest du noch ein paar machen?
Ja, 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 ich hab da noch ein paar.
Ja, ich höre dir zu, ist okay, sowieso heiß.
Okay, dann hast du minus 1,5 und ich hab minus 1.
Ach, ja. Beim letzten Film, Alter.
Ja, Celentano ist schuld.
Jetzt hat er nicht nur dir einen Strich durch die Rechnung gemacht, der doofe Alessandro. Jetzt hat er mir auch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil ich mich sonst bestimmt nicht so verschätzt hätte, wenn es nicht dieser Scheißfilm gewesen wäre.
Ja.
Mann, Mann, Mann.
Ja.
Alessandro, what the fuck,
was ist da los?
What the fuck? Muss ich heute aufstehen und auf meinen Computer pinkeln? Verdammt. Habe ich verloren jetzt, minus 0,5 wegen dir, obwohl ich die ganze Zeit geführt habe. Die ganze Zeit, die Zweifel mir davor.
Ja.
Egal.
Tja.
Am Freitag, neues Glück, neue Chance.
Yeah, I guess.
I'm not perfect, but with your help, I am better than you. And that's something we can all be proud of.
Das ist richtig.
Oder?
Darauf können wir alle stolz sein.
Bist du mit stolz, das ist doch schön.
Ja, ich bin sehr stolz. Wollen wir die Leute wegschicken oder was?
Ja, sind wir durch.
Weg mit euch, hinfort.
Hinfort.
Hinfort. Aber bevor ihr hinfort geht, bewerten, Däumchen hoch machen, Kritiken schreiben, mitvoten bei Instagram, Fotos liken, Spam-Mails schicken.
Ja, bitte nicht.
Telefonterror betreiben, Graffiti an Lies Hauswand sprühen.
Ach, bei dir nicht, oder was?
Vorm Fenster schreien. Nee, nee, hier nehmen wir auf. Hier ist das Wurzel allen Übels bei Lee. Bei mir zu Hause ist neutrale Zone, da haben wir noch nie irgendwas aufgenommen. Da ist alles friedlich. Hier entsteht diese ganze Scheiße.
Ja, alles klar.
Alles klar.
Noted.
Noted. Und schöne Woche noch.
Bis bald.
Bye.
Peace.
Bewegt Bild-Banausen.